Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so, mit News und so und einer ganzen Menge anderen Sachen und so, die so am Rand von Serien und Fernsehen und ganz allgemein im Internet irgendwie vonstatten gehen, aber meistens eigentlich doch nur Serien, die besprochen werden. In einem sehr illustren Team diesmal mit dabei, der üblicherweise fast immer dabei, der Erik. Hallo Erik.
Na hallo.
Und dann Annemarie, die mittlerweile so ein bisschen fluktuiert. Hallo Annemarie.
Bitte, bitte, bitte.
Naja, wer ist denn nächste Woche nicht, also nächstes Mal nicht dabei?
Ich habe mich frühzeitig abgemeldet.
Ja, entschuldigt oder nicht entschuldigt?
Sind wir dann nicht dabei, wenn irgendwelche Serien dabei sind, die ihr nicht gefallen?
Dann ist sie plötzlich irgendwo in, was war es, Sizilien?
Genau. Hat sie Fußpflege oder so.
Und dann kurzfristig abgesprungen der Alex, dafür kurzfristig eingesprungen der liebe Jeff. Hallo Jeff.
Hallo zusammen.
Sehr nett, dass du es geschafft hast, kurzfristig innerhalb von, sag ich mal 24 Stunden doch nochmal alles zu sehen, was wir so gesehen haben in 2 Wochen, beziehungsweise auch nicht gesehen haben in 2 Wochen. Aber das soll natürlich auch Thema dieses Podcasts sein, denn was haben wir eigentlich gesehen? 3 Serien, wobei, ich weiß gar nicht, 2 davon hast du ausgesucht, Annemarie, oder?
Ich weiß gar nicht.
Ja, Red Road, Surviving Jack und The Fear. Macht euch selber ein Bild, wer was ausgesucht hat. Es ist eine bunte Mischung, obwohl zu dem ersten Block Red Road und Surviving Jack die Meinung relativ einheitlich ist. Außer Erik, der muss ich nachher mal fragen, was bei ihm denn alles so Fremdschämen ausmacht, weil bei ihm ist relativ häufig eine Sache Fremdschämen. Das muss ich nachher nochmal nachhaken. Also erinnert mich dran, liebe Hörer, falls ich es vergessen habe. In dem Sinne, wir haben auch ein paar News, diesmal nicht ganz so viel. Eine ganz brennende, die uns natürlich alle interessiert. Wer wird denn bei How I Met Your Dad die Stimme im Off sein? Bis jetzt ist es Steve Sackett, oder hieß er Steve Sackett? Ja, ich habe den Namen ja nicht
verstanden. Bob Sackett.
Bob Sackett, genau, also ähnlich wie Steve, aber ähnlich wie Bob. Und wer ist es denn bei dem Dad, bei der Dad-Variante?
Das klang so, bisher war eigentlich er dafür eingeplant. Ja genau, der war bei How I Met Your Mother und jetzt das quasi Spin-off. Die Geschichte wird Meg Ryan erzählen.
Ich weiß gar nicht, hat die so eine tolle Stimme? Also ich habe die jetzt gar nicht mehr im Original so im, ich wollte gerade sagen. Und weißt du, was ich vergessen habe? Titel dieser Folge, Eltern auf Kriegsfahrt. Ja. Hinten dran, aber besser spät als nie. Und übrigens, wir hatten ja mal vor einiger Zeit die Serie Legit besprochen und in der aktuellsten Folge, weil ich gucke die Serie noch, ne, diese mit diesem britischen Comedian, der in Amerika Fuß fasst, dort taucht nämlich entsprechender Bob Sackett auf und zeigt dort sogar sein neues Bühnenprogramm in einem Nachtclub. Ich mag den Typen irgendwie. Also ich glaube, in Amerika muss der noch viel, viel beliebter sein als bei uns so, aber mittlerweile tingelt er auch durch so, ich sage jetzt mal, drittklassische Comedy-Serien wie Legit, obwohl die gar nicht so drittklassig ist, aber ich gucke sie.
Ist ja eigentlich, wer das ist? Womit der berühmt geworden ist?
Na klar, Full House, ja. Ne?
Gut, ja.
Genau. Hatten wir da schon etliche Male gesagt. Aber ich glaube, das war auch sein größter Erfolg. Und aber wie gesagt, als Comedian ist er in Amerika wirklich extrem bekannt. Ich weiß nicht, taucht er in einigen von diesen Late-Night-Shows irgendwie auf nochmal? Also habt ihr da öfter ihn schon mal gesehen wieder? Oder ist der war jetzt echt lange Zeit still um ihn? Annemarie, du guckst da auch manchmal so?
Ja, der interessiert mich jetzt nicht so. Also
ja, aber wenn der in dem Programm Shows kommt, spulst du ja nicht schlagartig vor und vergisst, dass er dabei war.
Ich schaue ja diese ganzen Late-Shows meistens gezielt den Gästen nach.
Ach so.
Wenn er jetzt dabei ist, würde ich es jetzt nicht gucken. Übrigens, ganz traurig, Late Night. Craigie Ferguson hört zum Ende des Jahres mit seiner Show bei CBS auf. Das finde ich ganz, ganz traurig.
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen.
Hä? Also Craig Ferguson heißt er.
Müsste man den kennen?
Das ist ein schottischer Talkmaster, der halt auch eine Late Night, Late Night heißt die, bei CBS hat und einer meiner Liebsten. Also den finde ich echt total cool.
Gefiel dir sozusagen. Mhm. Na gut. Noch mehr News.
Mal gucken. Der wird ja nicht von der Bildfläche verschwinden, hoffe ich, sondern noch wieder was anderes machen. Ja, ansonsten viel ist irgendwie nicht passiert. Es sind alle jetzt auf die Staffelfinals, bereiten sich vor. Was noch so im Raum schwebt, beziehungsweise was ja sowieso gerade angesagt ist, also letztens haben wir From Dusk Till Dawn besprochen, davor About a Boy, also immer diese Adaption von Filmen jetzt in Serien. Demnächst werden wir Fargo besprechen. Und was schon, ich glaube sogar längere Zeit so rumschwebt, Truman Show soll auch als Serie wieder zurück auf die Bildschirme kommen.
Da kann ich mir aber gut vorstellen, dass es funktioniert. Also das ist so ein Film-Serien-Konzept, das klappen könnte.
Das ist nicht auch jetzt, ist nicht auch jetzt vor kurzem Bad Teacher als Serie angelaufen?
Ja, genau.
Wieder mal so ein Fall, ja.
Obwohl der Film soll ja scheiße gewesen sein, oder? Also ich habe den Film nie gesehen.
Nicht aber
ich
gesehen.
Nee, ich auch nicht. Ich habe nur so Echo mitbekommen, aber ich denke mal so, na gut,
da
wird eine
das
Comedy.
Das Gute, was da war, dass Chris O'Dowd mitgespielt hat von IT Crowd, der Typ. Der hatte eine ganz coole Rolle, aber ansonsten kannst du den Film in der Pfeife rauchen.
Mensch, Justin Timberlake mit?
In der Serie?
Ja, auch. Der war auch ganz cool, ja, stimmt.
Und Jason Segel und Cameron Diaz mag ich eigentlich auch.
Ja, ganz viele Berühmte und trotzdem scheiße. Passiert halt. Aber ich habe auch noch eine Sache. Raising Hope ist mittlerweile dritte Staffel. Diese Serie mit dem kleinen Kind, das quasi einer Kriminellen entsprungen ist, das dann aufgezogen wird in einem so ein bisschen Hillbilly-Haushalt. Ich guck's noch. Dritte Staffel, anschließend ist es abgesetzt worden, beziehungsweise einfach nicht verlängert worden, ist so ein bisschen, man merkt, dritte Staffel ist die Luft raus, da hat sich diese ganze Show halt irgendwie überlebt, also das Konzept weiter spannend zu halten, ist dort nicht so ganz gelungen, also nach drei Staffeln ist dort nun auch Schluss. Dann noch einmal, weil Erik es hier überhaupt nicht mochte, beziehungsweise überhaupt nicht so damit einverstanden war, wo ich echt dran bin und was ich wirklich Woche für Woche wirklich sehr gerne gucke, ist About a Boy, muss ich nochmal loben, also macht mir wirklich Woche für Woche wirklich sehr viel Spaß. Kann man also empfehlen, kann man weitergucken, hat sich noch nicht müde geschaut. Jeff, du warst doch damals dabei. Bist du dran geblieben bei About a Boy oder hast du Schluss gemacht?
Also habe es bisher nicht weitergeführt. Wenn irgendwann mal wieder vielleicht ein Loch ist, wo ich keine Serie zu schauen habe, wird sie vielleicht nochmal aufgegriffen, aber momentan bin ich mit anderen Serien mehr als beschäftigt.
Das Sommerloch. Ja, nee, aber ansonsten kann ich nur wirklich wärmstens empfehlen. Macht viel Spaß. Gut. Ja, das war's an News. Da ist quasi auch das Sommerloch so ein bisschen irgendwie aufgetan. So richtig viel gibt's momentan noch nicht. Es laufen ein paar neue Serien.
Was passiert denn so bei Game of Thrones?
Ich guck's ja nicht.
Sex, Gewalt und gute
Meine
Laune.
Meine Prognose ist, es ist mal wieder jemand gestorben. Aber ist es dir aufgefallen, dass Erik an dich
vergewaltigt,
an dich gerichtet bei The Fear, der Serie, ein Schauspieler von Game of Thrones mitspielt?
Selbstverständlich. Nee, bei Drogo. Bei Red Road, Drogo.
Bei Red Road auch? Drogo, also ja. Bei The Fear auch?
Ja, bei The Fear. Und zwar der Bruder von Daenerys, also der andere Targaryen.
Genau,
ja,
der so ein bisschen der
Nebencharakter hier.
Ja, aber ich habe ihn so kurz gesehen gehabt und dachte mir so, hey, den kennst du doch. Moment, das ist der.
Schnell mal, das macht die Serie nicht besser. Und, also ja, dazu, die englische Serie.
Dazu kommen wir ja gleich.
Genau, ist noch ein bisschen Zeit. So, dann Red Road. Wir hatten es schon angesprochen, ist die erste Serie des Abends, die besprochen werden soll. Die hat dann Anne-Marie gleich mal pflichtbewusst, wie sie ist, zwei Folgen geschaut. Ist auch gar nicht so viel, glaube ich. Sind, glaube ich, insgesamt nur 6 Folgen. Ist so eine Mini-Serie. Worum geht's denn bei The Red Road?
Genau, Red Road, neue Serie von des Sundance Channel, wo ja auch schon Top of the Lake lief, was irgendwie einen ähnlichen Aufbau hatte, dahingehend, dass es nur wenige Folgen waren und ziemlich ruhig erzählt wird. Das kann man schon mal ganz gut miteinander vergleichen. Red Road, wir haben eine Familie im Mittelpunkt stehen, also Vater, Mutter und zwei junge Töchter. Die eine ist so Teenager, Alter 15, 16, die andere ein bisschen jünger. Der Vater ist Sheriff. Die leben in einer Ortschaft, ganz normale Ortschaft, aber direkt da angrenzend ist auch ein Reservat von amerikanischen Ureinwohnern, das, und das muss ich jetzt nachschauen, das Ramapo Mountains Reservat.
Das hast du jetzt politisch korrekt gesagt, Anne-Marie, hast ja echt Mühe gegeben.
Ja, Mensch. Und zwischen diesen beiden Ortschaften oder zwischen der Bevölkerung des Ortes und der Ureinwohner herrscht seit vielen Jahren eine gewisse Fehde, oder es sind eben immer wieder Sachen passiert, wo die einen sagen, das ist eure Schuld, ihr seid die Bösen, ihr wollt nur Böses. Wir reagieren entsprechend, dann sagen die wieder, ja, ihr habt doch das aber das und das getan. Also, wie das halt oft so ist, wie wir es von Springfield und Shelbyville so schön kennen. Ja, also da ist nicht gut Kirschenessen und er ist eben ein Polizeiangestellter und versucht da auch teilweise so ein bisschen zu vermitteln. Wir sehen das ganz gut. Direkt am Anfang wird ein kleiner Junge vermisst und er fährt nun von Straße zu Straße, hat da seine Blätter, ja, hier, der wird vermisst, habt ihr den gesehen, und da ist er auch bei einer Familie, wo die Frau dann auch sagt, bei uns ist vor einiger Zeit eingebrochen worden, glaube ich, Polizei gerufen, nichts passiert, und hier ist so ein weißer Junge, verschwindet mal für eine Stunde und schon werden Suchhunde angesetzt, so in der Art. Könnt ihr euch ungefähr in die Situation hineinversetzen. Er ist so eigentlich ein guter junger Mann, der eben nur Gutes will, und zu Hause ist auf den ersten Blick eigentlich auch alles ganz nett bei ihm, aber dann lernen wir seine Ehefrau, also er heißt Harold und seine Frau heißt Jean, die gespielt wird von der fantastischen Julian Nicholson, die wir kennen aus jetzt jüngst erst Masters of Sex. Aber sie hat auch schon länger bei Boardwalk Empire zum Beispiel mitgespielt. Sie spielt, wie gesagt, Ehefrau, die einen ziemlichen psychischen Knacks hat, auch ein Alkoholproblem. Wir finden dann im Piloten, deshalb werde ich das jetzt schon mal sagen, dass ihr Bruder gestorben ist, schon vor einiger Zeit. Und seitdem hat sie halt, ist sie nicht mehr ganz bei sich. Sie gibt eben auch einen von diesen Reservatbewohnern die Schuld daran. Also sie ist da auch sie, anders.
Also der Bruder also war ertrunken irgendwie und die haben gesagt, also die, ich sag mal, Indianer genau, haben also ihm beim Ertrinken zugeschaut, ganz, ohne was zu machen.
Ja, genau, da gibt's eine ganz intensive
Szene. Haben ihm Drogen gegeben.
Denn die ältere Tochter, Rachel, datet ein Reservat, Einwohner.
Mensch, sag einfach Indianer, ich glaube, das ist vollkommen okay.
Ja, ich überlege gerade, ob die noch bestimmte Namen hatten, ob die sich da
Winnetou.
Ramapo genannt haben, das fällt mir gerade nicht ein. Er heißt Junior, nennen wir ihn einfach Junior, datet ihn und der Mutter gefällt das ja überhaupt nicht. Und am Anfang zumindest ging es mir so, hatte ich eben den Eindruck, einfach so, ja, die Tochter hier, Junge, ne, huhuhu. Aber sie erklärt dir dann eben in einer wirklich ganz harten Szene, wie ich empfand, warum sie eben diesen Jungen nicht daten darf, eben weil er von diesem Pack Menschen da kommt, und dann erzählt sie von ihrem Bruder, eben aus ihrer Sicht, wie das passiert ist. Ja, und er ist ertrunken, die haben gelacht und haben ihnen nicht geholfen, und das sind ganz asoziale, furchtbare Menschen, also wie sie da erzählt, unglaublich rassistisch, unglaublich ekelhaft, also fand ich so toll gespielt und habe mich aber selbst so unwohl gefühlt. Und das bringt halt bei der Tochter natürlich überhaupt nichts. Sie bändelt da weiter an und die Mutter wird immer verrückter und versucht ihre Tochter zu schützen. Schnüffelt ihr hinterher, passieren ganz viele Sachen im Piloten schon. Sie begibt sich dann auch auf die Suche, weil sie dann die Tochter einige Zeit nicht nach Hause kommt. Denn sie ist mit ihrem Freund Junior da unterwegs bei, also im Wald, mit bei Männern, die jetzt eigentlich sein oder der Cousin, ich weiß es nicht. Ihr das?
Nee, aber zumindest haben sie so verwandtschaftliche Beziehungen, aber die, ja, du musst ja sagen, dass diese eine Hauptrolle ja da schon irgendwie
Genau. Also,
besondere Rolle spielt.
Ja, genau. Es gibt ja dann quasi, also wir haben quasi unseren guten Cop, und dann gibt es natürlich auch den dunklen, den bösen. Philip Copos ist das. Eben dieser der verwandtschaftlichen Beziehung zu Junior stehend, der ihn auch unter seine Fittiche nimmt, dann auch mit Rachel eben also zusammen badet, und das ist alles ganz grenzwertig, und ach, das fand ich überhaupt nicht schön. Ist ja auch egal, ich werde nicht so sehr ins Detail gehen. Jedenfalls hat er auch, also jetzt unser böser Gegenspieler, eine Vergangenheit mit unserem Ehepaar, mit dem Sheriff und mit Jean. Die kennt sich von früher, und da ist wohl auch einiges passiert. Das wird jetzt erstmal so angerissen. Und wir haben ja gerade schon gesagt, die Mutter ist dann verzweifelt, sucht ihre Tochter, fährt hat das Gefühl, sie hat jede Menge Drogen genommen und also überhaupt nicht klar im Kopf und fährt durch die Wälder und es passiert ein Unfall. Und natürlich, es wird dann sie fährt natürlich einfach weiter. Und es wird aber ein toter Junge gefunden und der Verdacht fällt dann über mehrere Ecken auf sie. Sie kann sich quasi an nichts erinnern, ist sowieso total neben der Spur. Und jetzt kommt quasi diese Konfrontation zwischen dem Sheriff und unserem bösen Gegenspieler, wo man dann schon sieht, also der macht überhaupt keine Kompromisse, wenn ihm jemand im Weg steht, der wird dann eben aus dem Weg geräumt und das, auch wenn ich das jetzt selber erzählt habe, ich fand es sehr spannend und
ich wollte gerade sagen, ich habe versucht gerade, ich habe die erste Folge auch gesehen, dir da ein bisschen zu folgen.
Ist aber jetzt auch schon leider 2 Wochen her, dass ich die erste Folge gesehen habe und ich empfand auch eben in diesem Piloten, wir lernen natürlich das Setting kennen und ungefähr wer ist, so einen leichten Überblick zu bekommen, aber ich empfand den Piloten noch nicht als zufriedenstellend. Ich, das dann da, ja, okay, und was ist jetzt wirklich passiert und was soll da jetzt noch kommen? Ich weiß ja, es gibt nur 6 Folgen, habe jetzt die 2. Folge gesehen. Funktioniert genauso ruhig und gemächlich, aber passiert einiges, also in jeder Beziehung. Und ich fand wieder einige Szenen unglaublich spannend und alles, was eigentlich mit Julianne Nicholson zu tun hat, unglaublich gut. Und mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich gucke jetzt die 6 Folgen, werde dann beim nächsten Mal sagen, wie sich das noch entwickelt, ob man das wirklich schauen kann. In der 3. Folge habe ich jetzt schon gesehen, wird übrigens Lisa Bonet mitspielen, die Ex-Frau von Lenny Kravitz. Ich fand es sehr schön.
Also ich muss ja sagen, ich habe genauso angefangen, ich habe nur den Piloten gesehen und war am Ende so ein bisschen hin und her gerissen. Aufgebaut ist das schon ganz ordentlich. Also es ist schon ein nettes Ambiente, eine nette Geschichte, wie du schon gesagt hast. Wir haben auf der einen Seite so, ich sage jetzt mal ganz plastisch, den Vertreter der Weißen, eben diesen Polizisten gespielt von Martin Henderson, der, wenn man sich so Filmplakat anguckt und auch manche Aufnahmen von ihm im Piloten, mich so ein bisschen an den jungen Kurt Russell, nee, nicht Kurt Russell,
Russell Crowe?
Russell Crowe oder Kurt Russell? Na, ich weiß nicht, einfach mit den beiden. Erinnert so von der Statue. Und unseren zweiten Hauptdarsteller, eben diesen Indianer, der auch quasi der Vertreter seiner Zunft oder seiner Rasse ist, der kommt ja gerade aus dem Gefängnis, ist aber so ein Typ Wikinger und deswegen dachte ich die ganze Zeit, der hätte auch bei The Vikings mitgespielt, da wirklich so ein Schrank von einem Mann, so da wo der hinhaut, da wächst kein Gras mehr, aber eben nicht so dieses typische Bodybuilding, sondern wirklich so eine Kampfmaschine, könnte man fast sagen. Und über diese beiden Personen treffen quasi auch so diese beiden Konflikte aufeinander und der da gerade aus dem Gefängnis rausgekommen ist, der ehemalige oder der Indianer, der hat halt irgendwie mit Drogen da zu tun und steckt wahrscheinlich da auch irgendwie mit drin und
ja, der hat auch überall seine Bekanntschaften, seine Kontakte, also der wirkt schon so, also es hat alles einen sehr mafiösen Eindruck auch und die Dynamik dahinter ist in der 2. Folge dann noch mehr zu sehen.
Kommt noch mehr raus. Ich wollte nämlich gerade sagen, also eine Schwäche des Pilotens, wenn man das so nennen kann, aber das Problem ist halt, es sind nur 6 Folgen, dann kann man eigentlich ja nicht von Schwäche reden, weil dann muss man wahrscheinlich schon das mehr oder weniger als gesamtheitliches Ereignis sich anschauen, dass es halt nur ein Ausschnitt widerspiegelt. Man erlebt so den gesamten Cast, man merkt so ein bisschen Romeo und Julia mäßig, weißt du, also 2 Kinder aus der jeweiligen kulturellen Gruppe verlieben sich und gehen miteinander aus und darüber entspinnt sich so dieser ganze Konflikt und der dann halt viele, viele Jahre zurückliegt, eben dieser Bruder, der da in diesem See ertrunken ist und die Schuldfrage ist so ein bisschen ungeklärt und man merkt dann auch schon wieder, der Polizist weiß, also der Ehemann von deiner Julian Nicholson, der weiß im Prinzip, dass die Frau irgendwo jemanden touchiert hat, irgendwas angefahren hat, weil als er nämlich einen Abend zurückkommt, nachdem er sie gesucht hat, wäscht sie wie verrückt das Auto und sieht halt diese Delle da drin. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, man sieht hier nur ganz kurz, wie sie da jemanden anfährt oder vermeintlich jemanden anfährt, da ist schon irgendwas passiert, aber ob das nun tatsächlich ein inszenierter Unfall ist oder auch nicht, man weiß es nicht so richtig. Also ein sehr spannendes Setting, sehr interessante Charaktere vor allen Dingen. Also ich finde, das macht halt diesen Reiz der Serie aus. Also die beiden Hauptdarsteller sind in meinen Augen ganz stark. Aber wenn du
wobei
sagst...
Wobei ich den Ehemann, also den
Polizisten,
Sheriff, der wirkt für mich an manchen Stellen dann noch ein bisschen ungelenk. Also
ja,
dann aber ist er wieder super stark, gerade im Zusammenspiel mit Julian Nicholson. Also diese, ach, er will stark sein und er will sie unterstützen. Wir lernen ja dann auch im Piloten kennen, dass sie in getrennten Schlafzimmern leben.
Das also ist sie, dann ja, das wollte ich sagen, sie ist halt so ehemalige Alkoholikerin. Also merkt auch, da hat sie ein paar Probleme, versucht ihr Leben so ein bisschen wieder auf die Reihe zu bekommen. Und er ist eigentlich nur das fünfte Rad am Wagen, spielt so nebenher und
er will nur vermitteln.
Genau, im Gegensatz zu seinem Job hat er aber eigentlich in der Familie überhaupt nichts zu sagen und spielt eigentlich nur dem Dummen irgendwie. Und
dazu dann im Gegensatz dieser Kopus, also der aus dem Gefängnis, frei ist, wie du gerade schon sagtest, hier breites Kreuz und ein Blick drauf. Also damit hat er ja schon jeden Zuschauer eigentlich in seinem Bann. Das ist dann nicht schwer. Und er hat halt unglaubliche Präsenz. Da stinkt dann manchmal der Bullen so ein bisschen ab.
Aber ich muss auch sagen, also einziger Grund, warum ich diese Serie vielleicht nochmal weiter gucken würde, wäre einfach die Tatsache, es ist halt relativ schnell durchgeschaut. Es sind 6 Episoden. Es wird dann auch noch im Jahr 2015 eine zweite Staffel kommen. Wenn ich jetzt wüsste, das wären 20 Folgen von dieser Art von Serie, würde ich es, glaube ich, nicht weiter gucken. Also dadurch, dass es so überschaubar ist, weil auch diese Art und Weise, wie es erzählt wird, also so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, schleppend erzählt ist vielleicht zu viel, aber es ist doch ein bisschen ruhiger, ein bisschen gemächlicher. Passiert eigentlich im Piloten nicht so richtig viel. Also zumindest nicht dieses offensichtlich brutale viel, sondern eher so ein bisschen, ja, eine Milieustudie, könnte man fast sagen. Erik, wie sieht's bei dir aus? Hat's dich angesprochen von der Erzählweise, vom Setting her oder eher nicht so?
Nee, also irgendwie nicht so richtig. Hat mich nicht so gezogen. Die Darsteller waren zwar gut, aber die Geschichte war alles so langsam erzählt und hat mich an keinem Punkt, gab es jetzt irgendwo den Moment, wo mich die Geschichte irgendwie gefangen genommen hat, wo ich gedacht habe, oh, da will ich jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht und muss ich unbedingt weiterschauen oder irgendwas, hatte ich zu keinem Moment dieser Folge, die ich gesehen habe. Und ach, ich weiß auch nicht, das war alles so an Haaren herbeigezogen und alles so belanglos da. Ja, irgendwie belanglos ist, glaube ich, das beste Wort für die
ja, Folge. Also belanglos kann man es ja nicht nennen. Also es ist ja schon, also ja,
was ist denn da,
da könntest du genauso gut sagen, Romeo und Julia ist belanglos. Ah, geht um
also
zwei Liebende,
Frau, die sich irgendwie... Frau geht da irgendwie, verliebt sich da in diesen Typen und ist da mit dem irgendwie weg. Die Eltern suchen es, finden das Kind wieder. So, das war die Folge.
Ja, so kann man es auch sagen. Aber wie gesagt, die Mutter der Tochter zerbricht an einem Unglück, was irgendwie indirekt mit dem zu tun hat, der da wieder zurückkommt. Der kommt in die Stadt, die Tochter verliebt sich in einen, ich sage jetzt mal einfach platt, Indianer, der irgendwas mit diesem zu tun hat. Also da ist schon ein bisschen mehr Potenzial drin. Also man muss da schon ein bisschen über den Tellerrand schauen, das einfach so ganz platt runterzureden, ist wahrscheinlich echt ein bisschen
zu trivialisiert. Der entscheidende Punkt, gerade in so einem Pilotfilm, habe ich eigentlich schon gedacht, dass da irgendwie ein bisschen was Krasseres. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal eine ähnlich erzählte Geschichte, ist ja True Detective, ja, gut, die arbeiten sehr viel mit Rückblenden auch, aber ich meine, hier haben wir auch so einen Fall, der auch relativ ruhig erzählt wird, aber hier ist halt wirklich ein krasser Fall, wo man denkt, oh je, was ist da passiert? Ich will wissen, wie es passiert ist oder ich will jetzt wissen, wie das weitergeht. Aber hier, ich meine, gut, die reist da aus und ja, man weiß ja, wo sie ist eigentlich die ganze Zeit, ja. Das ist dann zwar mal...
Ja, das war ja jetzt nicht die Spannung,
ja, was ist denn die Spannung?
Gefunden wird, dass sie in großer Gefahr ist.
Was ist die Spannung? Warum sollte ich jetzt nach der ersten Folge dranbleiben? Also es hat mir jetzt keinen Ausblick gegeben, wo ich gedacht hätte, ja, okay, also die hat irgendwas angefahren.
Hat dieser Konflikt schon allein wirklich zwischen den beiden männlichen Hauptdarstellern sehr mitgezogen. Dann die Mutter von Junior und Konfrontation mit der Mutter von Rachel. Julian Nicholson, ja. Also mir hat das extrem gut gefallen.
Klar, das ist also Geschmackssache, da brauchen wir jetzt sowieso nicht drüber, also wenn dir das gefällt, ist es schön und du wirst deine Gründe haben, warum du das guckst, weil du guckst da sehr viele Sachen und da noch ein was mehr zu gucken, du wirst da deine Gründe haben, Ich sage halt nur, für mich ist nichts, das müsst ihr mir halt auch zugestehen.
Ich habe doch halt jetzt so. Gar nichts gesagt. Ich habe nur gesagt,
wenn du mir sagst, ja, oh, da passiert jetzt, darauf, da passiert jetzt noch was total. Wenn du mir noch sagst, zweite, dritte Folge passiert jetzt irgendwie was voll Abgefahrenes oder so, dann gucke ich vielleicht noch weiter.
Aber es war doch total cool zu sehen, diese Mutter, die Joanne Nicholson, wie sie da halb ausgeflippt ist und da war eher die Spannung, was jetzt mit ihr passiert. Ich dachte, als sie durch den Wald gefahren ist, fährt sie jetzt als nächstes gegen einen Baum oder irgend sowas.
Fand ich ein bisschen überzogen da, wo die da die Knarre schnappt und dann irgendwie da durch den Wald fährt und dann da mit der Knarre da rumwedelt bei der Frau da an der Tür und so. Ich meine, gut, aber das hat sich ja dann auch wieder verpufft, diese Szene.
Aber es war realistisch, allzu menschlich. Der Mann hat eine Knarre, sie nimmt völlig, die und dann schießt. Ja. Realistischer, als wenn sie gleich losgeballert hätte, weil ein bisschen überlegt, da sind die schon. Jeff, für dich auch belanglos, einfach erzählt, uninteressant oder hat es doch irgendwas, wo du sagst, gefällt dir, ist reizvoll?
Na, bin da wirklich noch relativ unschlüssig. Also die Serie hat mich an manchen Momenten ein bisschen mitgenommen, wo ich dachte so, ah, okay, ja, jetzt kommt's, jetzt wird's was, aber jetzt im Nachhinein, gut, ich habe die Serie jetzt vor 3 Stunden geschaut, den Piloten. Das heißt, die Eindrücke sind noch relativ frisch und das müsste halt noch ein bisschen sacken, aber irgendwie bleibt dann doch so der Eindruck zurück, so, was habe ich jetzt eigentlich genau gesehen? Also, ich werde es mir definitiv noch anschauen, weil ich mir denke, okay, das entwickelt sich vielleicht noch etwas, aber fand es zu Anfang eigentlich interessant, weil es ja, man hat halt gesehen, okay, Indianer, es geht um Indianer. Was ich auch interessant auch fand, wo ich dachte, so, ach, vielleicht geht es jetzt in die Richtung. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieser Indianerstamm kein anerkannter Indianerstamm. Das heißt, die leben eigentlich auch nicht in einem richtigen Reservat, sondern die leben einfach nur da und ja, sind halt keine offiziellen Indianer in dem Sinn, weil das ist ja.
Geht doch eigentlich so nicht, oder? Das kann doch nicht so sein, dass die da einfach leben, wo sie wollen, da.
Nein, das Ding ist ja, das ist echt in Amerika ein Problem, dass du halt Stämme hast, die nicht anerkannt sind und somit halt vom Staat nicht unterstützt werden. Andere Stämme werden anerkannt und kriegen vom Geld, vom Staat halt eigenes Land zugesprochen und so weiter. Ich dachte halt anfangs, okay, es geht jetzt irgendwie in die Richtung. Ging es überhaupt nicht, war schon ein bisschen so irritiert. Und mich interessiert halt dieser ganze Konflikt, der vielleicht noch ein bisschen kommt halt zwischen den Kulturen. Aber ich habe jetzt von dem halt doch zu wenig gesehen, dass ich jetzt sagen würde, so ja, es geht jetzt wirklich in die Richtung, das will ich jetzt sehen. Ich bin wirklich unschlüssig, was jetzt noch kommen will in den nächsten Folgen. Und weil es halt so, ich keinen richtigen Ausblick habe, bin ich ein bisschen verdutzt jetzt zurückgeblieben. Muss aber auch sagen, dass mir sowohl Martin Henderson als auch Jason Momoa richtig gut gefallen haben. Auch Julian Nicholson, also von Schauspielern her, war es zum Großteil wirklich eine coole Sache. Auch die Chemie hat größtenteils gepasst und ich werde es mir anschauen, aber ich bin wirklich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, was genau kommen wird, bin da wirklich unschlüssig.
Also es ist halt wirklich so, dass du am Anfang du guckst und du bist halt drin und hast halt so ein grobes Grundkonzept und hast so ein paar Punkte in der Geschichte, die dort aufgegriffen werden, wo du sagst, die sind interessant, aber wie du gerade gesagt hast, Chef, so dieser Ausblick, also bei längeren Serien oder bei Serien mit mehr Folgen ist es ja manchmal so, du hast irgend so einen Cliffhanger, wo du sagst, boah, jetzt muss ich unbedingt gucken, wie es weitergeht und hier ist es mehr so subtil, also du hast halt nur dieses grobe Setting, ja, es gibt also, da einen schwebenden Konflikt zwischen allen.
In der zweiten Folge geht's dann wirklich mit dem Unfall weiter, mit der Psyche und wird immer verrückter, kann ich schon mal anteasen. Und eben die Konfrontation zwischen unseren beiden männlichen Hauptdarstellern, da gibt es nochmal mehrere Treffen.
Also meine Vermutung ist ja, dass die Ehefrau von dem Polizisten und unser Indianervertreter, dieser Jason Momoa, irgendwann mal früher was hatten. Kommt bestimmt noch raus.
Würde ich auch mal so schätzen. Wurde ja angedeutet.
Naja,
wurde deswegen. Ja schon angedeutet.
Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die jetzt wirklich ein Mensch angefahren hat im Endeffekt, ob es nicht irgendwie ein Tier war und das Ganze irgendwie so ein Zufall ist und jetzt im Endeffekt der Mann sozusagen denkt, um Gottes Willen, meine Frau hat jetzt ein Kind umgefahren oder sonst irgendwas und deswegen halt jetzt da mitspielt, weil das man kann das ja glaube ich sagen, am Ende wird er irgendwie ein bisschen, wieder, kann man sagen, erpresst oder irgendwie gedrängt von Jason Momoa irgendwie mit ihm, ja, keine Ahnung, wie man es sagen will. Also der wird irgendwie ein bisschen gedrängt.
Ja, so ein bisschen zu kooperieren. Ja, ja. Ja, Erik, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, genau. wir hatten doch letztens auch schon mal so eine Serie gehabt, die so teilweise in so einem Indianerreservat gespielt hat. Wisst ihr noch, was das war? Mir fällt es nämlich nicht ein. Die hatten wir auch besprochen, da ging es irgendwie so ein Fall mit so einem Polizisten da.
Ja, ich weiß. Liegt mir auf der Zunge.
Hast du noch mehr?
Weil ich kann mich erinnern, die fand ich besser.
Longmire, meinst du?
War das Longmire? Ja, genau. Ja.
Ach, das ist doch schon ewig her.
Ja, letztens für Erik.
Ja, letztens. Mir,
ich kann mich an die Folgen Longmire, die ich gesehen habe, noch wesentlich besser erinnern als die Red Road, die ich vorgestern gesehen habe.
Also wenn ich jetzt da wirklich mal nachdenken muss, die zweite Folge hat mir wesentlich besser gefallen und mir fallen jetzt, also es war jetzt vor 2 Stunden, aber von den Sachen, die ihr jetzt kritisiert habt oder ja, die Richtung oder das, da kommt überall noch ganz, ganz viel. Also ich werde ja jetzt auch, ich habe jetzt auch ins Dokument 7 von 10 Punkten, also eine Überserie ist es für mich jetzt auch nicht. Weil ihr das jetzt so hingestellt hättet oder ihr das so schlecht bewertet. Ganz
wir sind
super.
Halt nicht direkt schlecht, wir sind halt ein bisschen unschlüssig halt.
Naja, eher Erik.
Ja.
Also bitte, ich habe 6 Punkte gegeben. Daniel hat 6,5 gegeben, ja.
Also ich habe auch 6 gegeben übrigens.
Ja, es klang aber nicht nach 6 Punkten bei dir.
Das ist der innere Zwiespalt bei Erik. Nee, also es bleibt festzustellen, wenn Red Road euch grundsätzlich irgendwie angesprochen hat, dann guckt's einfach mal an. Nehmt euch vielleicht für 2 Folgen Zeit. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Handlung. Da kann man vielleicht in der ersten Pilotfolge nicht gleich so viel für sich rausnehmen. Es sind auch nur 6 Folgen. Anne-Marie, was waren es? 40, 45 Minuten?
45 Minuten, ja.
Also ist auch nicht allzu viel Lebenszeit und wirklich 2 grandiose Schauspieler. So viel, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also die beiden Hauptdarsteller sind packend und wer so ein bisschen, auf Drama, wer auf innere Konflikte steht, wer so ein bisschen so intelligent gemachtes Drama möchte, der ist damit, glaube ich, ganz gut bedient. Wer auf Action steht, seichte Unterhaltung, für den ist es dann wahrscheinlich eher nicht, weil richtig viel Action, die passiert dort jedenfalls nicht. Gut, das soll es dann auch zur ersten Serie des Podcasts gewesen sein. Red Road, ein 6-Teiler mit einer Option beziehungsweise einer ausgeführten Option für eine 2. Staffel im nächsten Jahr. Also kommt da auch nochmal was, wenn es euch gefällt. Dann kommen wir jetzt, wie immer, nach der ersten Serie zu den deutschen News. Da hat Anne-Marie ein paar Kleinigkeiten von trivialer Trächtigkeit herausgesucht. Nein, eine ist ganz wichtig. Doctor's Diary kommt in der Primetime.
Ach so. Genau. Also nochmal, der Doctor's Diary gab es ja 3 Staffeln und ab 5. Juni, ist also noch ein bisschen hin, zeigt das RTL donnerstags 20.15 Uhr. Ja, wirklich eine deutsche Serie, die ich auch empfehlen kann, ist von Bora Dacetin, der auch Türkisch für Anfänger und jetzt natürlich den großen Hit Fucking Goethe gemacht hat, mit Jana Amft in der Hauptrolle. Und ich fand das ganz amüsant damals, muss ich sagen. Es geht um eine junge Ärztin, die so ein bisschen Pech in der Liebe hat und sehr alberne Sachen.
Ich muss hier nochmal einen kleinen Rückgriff, weil du warst relativ schnell. Doctor's Diary, habe ich mittlerweile die erste Staffel durchgeschaut. Ich muss sagen, gefühlt lässt es hinten raus ein bisschen nach. Also wiederholt sich so ein kleines bisschen, aber trotzdem eine Staffel komplett durch. Sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr spannend. Und jetzt nochmal der Übergang, Erik, Anne-Marie. Von welcher Serie hast du als 2. gesprochen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Türkisch für Anfänger.
Ja, aber die ist die neue, kommt nochmal? Oder was war jetzt die Quintessenz davon?
Was?
Ne, bei Türkisch für Anfänger. Was war jetzt die News dazu?
Dass das vom gleichen Macher ist.
Ach so. Aber ist Türkisch für Anfänger nicht irgendwas Deutsches? Und die machen Doctor's Diary britisch?
Doctor's Diary ist auch deutsch.
Doctor's Diary? Ach, Doctor's Diary! Ich rede hier gerade von was ganz anderem.
Von Doctor Who oder von was redest du?
Nee, von der Serie, wo Jeff auch dabei war, mit Danny Radcliffe.
Du meinst A Young Doctor.
A Young Doctor Style. Knockwood. Ah ja, klingt so ähnlich.
Da habe ich übrigens auch mir fehlt noch die letzte Folge der 2. Staffel. Ich habe auch weitergeguckt.
Deswegen war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Noch die deutsche, englische, gleiche Serie. Ha, ganz andere Serie. Das erklärt einiges.
Daniel. Ja, gut, also Doctor's Diary, bei mir ist es jetzt auch schon, wann lief das? Vor 4, 5 Jahren, also ein Stück her, aber ich glaube, das war ganz nett damals. Kann man auf jeden Fall gucken, zumal Donnerstag, was kommt da sonst? Alarm für Cobra 11 ist auf jeden Fall eine Steigerung. Wer es nicht kennt, eine Guck-Empfehlung von Dann noch eine andere deutsche Serie, die in der ARD läuft, nämlich Verbotene Liebe. Sind wir ja alle große Fans von den Ladensteins und wen es nicht alles gibt, richtig?
Ja, hey. Ich höre die Begeisterung. Ich nehme die immer auf und dann vergrabe ich die im Garten.
Genau.
So ist richtig, nein, aber Soap ist ja... Guck ja, manchmal GZSZ, das ist ja alles okay. Und
nee, ist es nicht, aber okay.
Doch. egal. Das läuft ja immer montags bis freitags 18 Uhr, wie gesagt, in der ARD. Aber die testen ja im Mai 3 Wochen lang Quizduell als Fernsehshow. Und dafür muss Verbotene Liebe pausieren. Aber für die wahren Fans da draußen, keine Sorge, ihr müsst nicht 3 Wochen auf die Serie verzichten. Gibt dann jeden Tag im Internet also Webvideos, die gehen immer um die 3 Minuten und da...
Bei Lost damals, ey.
Ja, genau, also das ist dann abgekoppelt von der eigentlichen Handlung, halt immer nur so kurze, knappe Sachen, die dann so ein bisschen lustig sind und ja, ich finde das ganz schön, also das ist ja relativ viel Aufwand, dass sie das haben. Das finde ich echt nett. Das wollte ich jetzt mal erwähnt haben. Denn auch sonst sind die Quoten, also ich, wie gesagt, Verbotene Liebe habe ich vor 10 Jahren mal geguckt. Aber man liest das ja dann doch mal, ja, miese Quoten und wird's abgesetzt. Das, letzter Zeit kam das ziemlich häufig in meinem Feed und es tut dem Ganzen ja natürlich nicht besser, wenn die jetzt 3 Wochen Pause machen müssen.
Und Annemarie, das ist der Grund, warum sie diese komischen Webisoden da bringen, damit sie auch die letzten 3 Zuschauer nicht verlieren, sondern bei der Stange halten.
Naja, habe ich doch gerade gesagt.
Komm doch mal zur viel, viel interessanteren News. Beim ZDF passiert noch mehr.
Beim ZDF passiert, ja, das war aber gerade ARD. Mensch.
Naja, das ist doch. Das
ist ja, whatever. Genau, ZDF, da haben wir vor einem Jahr ungefähr schon den Dreiteiler Verbrechen von Ferdinand von Schirach besprochen und nur zur Info, da wird jetzt das nächste Buch verfilmt. Das sind immer diese kleinen Geschichten da. Heißt Schuld, demnächst ist Drehbeginn und die Hauptrolle wird Moritz Bleibtreu spielen. Diesen Anwalt, der ja schon bei dieser Verbrechensserie da, gab es ja schon einen Anwalt, das war so ein älterer, grauhaariger und jetzt wird das eben Moritz Bleibtreu spielen.
Moritz Bleibtreu mag ich eigentlich als Schauspieler, obwohl ich ihn schon lange nicht mehr irgendwo gesehen habe. Und na gut, in diesen Filmen, es waren ja eigentlich Filme und eigentlich keine richtige Serie, war ja ein ganz cooles Setting eigentlich. Wir haben es ja gemacht damals, ne?
Ja, also, es war echt nett, muss ich sagen. Ja, und jetzt komme ich noch zu was anderem. Ich weiß nicht, ob du das jetzt eigentlich meintest mit ZDF, was die noch so machen. Und zwar gibt es jetzt demnächst beim ZDF im Vorabend eine neue Serie. Die haben ja... Was weiß ich, eine ganze Ladung voll, da das ist ja nur um die Zeit überhaupt nicht mein Programm. Wäre mir eigentlich auch gar nicht so aufgefallen, aber in meiner Twitter-Timeline hatte das jemand dann so richtig herausgestellt. Dann habe ich mir den Bericht nochmal durchgelesen. Und zwar die neue Krankenhausserie Dr. Klein wird produziert und ist keine ganz normale Krankenhausserie, deutsche Krankenhausserie, so à la Schwarzwaldklinik oder wie auch immer, wo alles relativ easy peasy läuft. Nein, Dr. Klein wird gespielt von einer Schauspielerin, die kleinwüchsig ist. Und da kommt ja schon so das Erste. Ja, und die muss Dr. Klein heißen. Das ist schon irgendwie grenzwertig. Aber dieser ganze Plot klingt nach nichts gut. Also sie hat eine Tochter und Ehemann und alles stressig zu Hause, aber natürlich eine wunderbare Ärztin und geht da voll auf in ihrem Job. Aber auf Arbeit wird sie natürlich diskriminiert, denn gehört zum Alltag von kleinwüchsigen Oberärzten. Also ja, muss man halt damit umgehen, dass sie diskriminiert wird. Also finde ich voll gaga. Und jetzt kommt's, also der Rest des Castes oder der Ausstattung da im Krankenhaus. Also der Chefarzt ist homosexuell, die Oberschwester übergewichtig, der Assistenzarzt dunkelhäutig und ihr größter Konkurrent ist der festen Überzeugung, dass er nur deshalb den Posten des leidenden Oberarztes nicht bekommen hat, weil er gesund, normal und hetero ist. Also, was, und das war aber wirklich eine ernste, normale Serie sein.
Also nicht mehr eine Komödie?
Nein!
Dr. Klein, okay.
Es soll natürlich mit komödiantischen Anteilen natürlich, dass dann mal ein flotter Spruch gemacht wird oder dass wir eventuell über bösen Witze der diskriminierenden Menschen lachen. Also da muss ich auf jeden Fall reingucken. Also, das kann doch nicht deren Ernst sein.
Echt? Also was du jetzt erzählt hast, dann klingt das wie Zwergenwerfen, muss ich nicht sehen. Also,
Naja. Ja, aber ich kann das überhaupt verstehen. Also was soll das denn?
Ja, erstmal aufregen und dann trotzdem gucken.
Ja, nein, ja, um zu sehen, wie es umgesetzt war. Ich kann es nicht glauben.
Schauen wir mal, wann läuft es an nochmal? Was war der Termin?
Nee, steht noch nicht fest.
Bitte nicht.
Ab September. 12 Folgen, genau. Also, ich kann es nicht verstehen. Es ist doch endlich mal ein Schritt, dass sie eben eine kleinwüchsige Frau, eben nicht die perfekten Leute da als Hauptdarstellerin zeigen und dann aber hier gleich noch mit einer ganzen anderen Palette voller, in Anführungsstrichen, nicht normalen Menschen, um das Ganze dann wieder komplett ins Lächerliche zu ziehen. Es regt mich total auf. Und das ist furchtbar.
Wenn es dich so aufregt, werden wir es schauen, werden es besprechen. Im Dezember hören wir uns wieder. Doch. Jetzt hast du so lange darauf rumgeritten, dann müssen wir auch nochmal feststellen, ist es denn nun irgendwas, was man anschauen kann oder nicht. Aber das soll es zu den deutschen News fast gewesen sein. Erik hat noch eine kleine News, die den ein oder anderen vielleicht interessieren könnte. Denn, Erik, was kann man damit machen mit der News?
Ja, wir alle gucken ja ab und zu mal online Fernsehen auf diverse Art und Weisen, entweder über die Sender selbst oder keine Ahnung. Es gibt ja auch viele, oder wir hatten ja auch mal welche, die in Kommentaren geschrieben haben, dass sie bestimmte Sender nicht gucken können, weil sie im Ausland sind und so weiter. Gab ja hier in Deutschland den Dienst Zattoo mit Doppel-T und Doppel-O, Zattoo. Die haben eine Webseite und eine App. Und wenn man hier das volle Programm haben wollte, musste man dafür Geld bezahlen. Die haben komischerweise vor ein paar Wochen die Neuigkeit rausgetreten, dass bei denen jetzt auch die restlichen Programme frei verfügbar sind, nämlich Pro7 war es, glaube ich, die Pro7-Gruppe, genau, RTL und sowas, was sie vorher nicht drin hatten. Wahrscheinlich, weil es einen neuen Konkurrenten gibt, der auf den Plan getreten ist, nämlich Margine. Also sowas, wie wenn ihr Imagine euch vorstellt, das Wort Imagine, aber ohne I. Also www.margine.com, ist ein bisschen sperriger Titel, liegt daran, dass es eben irgendwie, ich glaube, eine schwedische Firma ist, die dahinter steckt. Da könnt ihr euch ganz leicht anmelden mit einem Facebook-Konto oder mit einem Google Plus-Konto irgendwas und könnt dann eigentlich aus dem kompletten frei empfangbaren Fernsehprogramm Deutschlands, das könnt ihr live gucken, teilweise sogar in HD. Ist alles dabei, AD, ZDF und alles frei und kostenlos, bis auf so ein Paket mit Kinderprogrammen, die normalerweise im Pay-TV sind, sprich Nick Junior und sowas und Disney und sowas. Das würde extra kosten, aber der Rest ist alles frei und es gibt auch hier so eine Möglichkeit, dass man, wenn man was verpasst hat, nochmal guckt und werft da mal einen Blick drauf.
Wir werden es entsprechend verlinken auf fortsetzungsfolg.net, werdet ihr das dann finden, könnt ihr einfach draufklicken und dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Ich finde es ganz nett, weil eben doch wieder relativ viele Programme einfach dabei sind. Und wenn man doch mal schnell was gucken will und ist gerade irgendwo unterwegs oder was auch immer will, gerade auf dem Pad irgendwo anders gucken, perfekte Gelegenheit. Gut, kommen wir unmittelbar zur nächsten Serie des Podcasts. Diesmal wieder ein bisschen was Amüsantes, zumindest dem Namen nach Surviving Jack, beziehungsweise dem Titel nach eher nicht unbedingt, aber es ist eine Sitcom und Erik wird die uns kurz vorstellen.
Ja, das ist eine ganz total lustige, nein, also es geht um einen Mann namens Jack Dunleavy, gespielt von Christopher Meloni, den man vielleicht kennen könnte aus zuletzt im Kino Man of Steel, da hat er den Colonel Nathan gespielt und dann hat er auch mitgespielt in den Harold and Kumar Filmen, glaube ich. Der spielt den Vater der Familie, ich glaube, der war mal irgendwann im Militär und hat auch irgendwie, also irgendwie Arzt gewesen oder so. Und der ist so von der Art her, wie, müsst ihr euch überlegen, bei Scrubs gab es doch diesen einen Typen, wo mir jetzt der Name nicht einfällt. So ungefähr von der Art her ist der wie die, genau, Dr. Cox, genau, danke Annemarie. So ungefähr ist der so direkt heraus und ja, die Wahrheit aussprechen, auch wenn es weh tut und doch mal ein paar unpopuläre Sachen machen und die sich dann im Hinten raus aus Versehen doch als richtig rausstellen. Und die haben zwei Kinder, eine ja, pubertierende Tochter und einen Sohn, der irgendwie ein bisschen jünger ist, aber auch so langsam in das Alter kommt. Und die Frau Joanne, gespielt von Rachel Harris, die entscheidet sich jetzt wieder irgendwie mit Studium anzufangen, ich glaube ein Jurastudium, was dazu führt, dass er ja irgendwie ja quasi Hausmann werden soll, also und auf die Kinder aufpassen soll, und er betrachtet das jetzt halt als seine Aufgabe. Sein Sohn, der Frankie, der fängt gerade irgendwie bei der Highschool an und hat da irgendwie sein, ich glaube, war das sein erster Tag oder sowas. Und ja, seine Tochter, die fängt an, mit irgendwelchen Typen rumzumachen. Und jedenfalls dieser erste Tag im Leben des Hausmannes, den erleben wir da so mit. Und da reiht sich dann so ein Fehlschlag an anderen. Aber dann in der Auflösung ist dann halt doch wieder Friede, Freude, Eierkuchen, wo man dann doch feststellt, ah, okay, das ist vielleicht doch nicht ganz so ein harter Typ, den er da so spielt immer, sondern hat es halt doch so mit Herz auch gemeint und hat da doch ein paar gute Ratschläge parat, speziell für seinen Sohn im Bereich Dating. Und weiß nicht, viel mehr fällt mir jetzt dazu auch irgendwie nicht ein. Also es war jetzt nicht so tiefgreifend. Oder fällt euch noch was ein, was ich vergessen habe?
Ja, du musst erwähnen, also diese Einführung dieses Dr. Jack Dunley, der wirklich, wie du sagst, also so Ex-Military-Typ, der sieht auch so aus. Und mich hat das ganze Setting dieser Serie auch dann so ein bisschen an diese gute alte Serie Major Dad erinnert. Ist vielleicht nochmal so ein bisschen neuer Aufguss. Erwischt seinen Sohn gleich am Anfang in Flagranti beim Schauen eines verschlüsselten Privatsenders, der eben nicht verschlüsselt ist. Und was hat man dann früher irgendwie dann geguckt? Eben die Sendungen, die dann nachts im Dunkeln kommen. Natürlich kommt sein Vater wieder rein, erwischt ihn und schickt ihn erstmal quasi in seinen Schlafklamotten einmal um den Block schickend um die Ecke. Was mir auch immer auffällt, der Typ zu jeder Tag- und Nachtzeit, also das kann halt tagsüber sein, das kann mitten in der Nacht sein, es kann 2 Uhr nachts sein, er wird ja erstmal immer mit einem schönen Glas Scotch oder Whisky oder was auch immer er dann gerade in der Hand hat, auftauchen, also so ein kleines Alkoholproblem scheint er zu haben, oder er braucht es, um runterzukommen. Also ein Typ, der eigentlich keine Widerworte duldet, ist nun quasi in die Erziehung seines Sohnes involviert. Und du hast es schon richtig gesagt, also seine Frau, jetzt quasi zweite Lebenshälfte mit 50 plus, geht nochmal auf die Law School und er übernimmt quasi die Erziehung. Obwohl ich auch nicht ganz rausgekriegt habe, macht er überhaupt noch seinen Job? Also ist er noch Arzt? Weil manchmal lässt er so durch, ist noch Arzt, ne? Lässt so durchblicken.
Also ich bekommen habe, ja.
Bringt seinem Sohn auch nachher irgendwann auf ganz sympathische Art und Weise das Fahren oder das nimmt ihm die Angst vorm Autofahren, weil der Sohn soll halt irgendwann mal Autofahren lernen und er sagt, ja, hier, dein Freund stirbt, wenn du nicht in 5 Minuten da bist, und dann jagen die da wie wild durch die Kante. Also, ja, wie du schon sagtest, also es ist halt eine typische Sitcom, da ist nicht viel, es geht situationskomikmäßig, also lebt von dem Hauptdarsteller, der eben dieses taffe Image hat und diese pubertierenden Probleme seiner Kinder auf die eine oder andere Weise, und man merkt halt, er hat zu den Kindern wahrscheinlich bis dato, bis seine Frau entschieden hat oder gemeinsam den Konsens getroffen haben, komm, ich gehe nochmal studieren, nicht so die Hand in dem Erziehungsbusiness sozusagen. Und das ist halt das Spannende bei dieser Geschichte, das ist dieser ganze Aufhänger, und der Vater lebt sich quasi nun in diese Rolle als Vater mit rein, und man denkt so im Piloten, erste Hälfte, ihm entgleitet so ein bisschen diese Rolle. Und wie Erik schon gesagt hat, so am Ende fängt sich das Ganze wieder so ein bisschen auf, und es ist halt ein mehr Familiendrama, will ich nicht sagen. Es sind schon eine ganze Menge lustige Sachen dabei, aber ja, es gibt halt nicht so richtig viel zu erzählen.
Hattet ihr erwähnt, dass die Serie 91 spielt, also im Jahr 1991?
Ach stimmt, wichtiger Fakt, genau.
Ja, weil da, das führt dazu halt, dass man ja also noch ein bisschen zurückversetzt fühlt in die eigene Jugend. So ging es mir jedenfalls teilweise. Weiß nicht, wie es euch ging, aber es waren einige Sachen, sei es jetzt aber, dass da Walkmans immer wieder waren. Oder auch
91, Musik
teilweise und
was
andere
heißt,
Sachen.
Was heißt Jugend in 91 bei uns hier, Jeff?
Ja, gut, ich hatte damals 3 Jahre, aber trotzdem 90er Jahre. Weißt du, dieses andere Zeitgefühl halt.
Ja, nee, das war schon ganz nett gemacht. Was ich auch noch, im Vorfeld hatte ich irgendwie gelesen, dass der irgendwie der verantwortlich ist für Shit My Dad Says, dass der da irgendwie seine Finger mit im Spiel hatte und...
Das basiert auf seinem I Suck at Girls.
Erzähl mal mehr. Also das ist ein Buch von ihm oder was er geschrieben hatte?
Ja, genau. Also das war ja der Shit My Dad Says, das ging ja über seinen Vater, und er hat dann I Suck at Girls als Buchvorlage, und darauf basiert das jetzt. Lose.
Und du hast ja mittlerweile 3 Episoden gesehen, Anne-Marie.
4 sogar.
4 sogar, ganz vorbildlich. Ich muss ja sagen, ich bin ja sonst wirklich dieser Comedy-Typ und ich fand es jetzt nicht irgendwie abstoßend, nicht besonders, wo ich sage, interessiert mich überhaupt nicht, aber so dieser bestimmte Punkt, wo ich sage, ich würde gerne noch mehr sehen, hat mir ein bisschen gefehlt. Was hat bei dir den Reiz ausgemacht, zu sagen, okay, ich gucke da mal noch ein paar mehr Folgen mehr? Außer ich habe Samstag nichts anderes zu tun, aber...
Es kommt immer freitags. Nein, also ich habe der Serie eigentlich nur entgegengefiebert, weil sie von Bill Lawrence ist, der ja Scrubs gemacht hat, deshalb auch sofort diese Assoziation zwischen dem Vater Jack und Dr. Cox. Und ich vergötter Bill Lawrence ja, und das war für mich eine gesetzte Serie, dass ich da zumindest reinschauen muss. Und ich weiß nicht, ich finde es unglaublich erheiternd und amüsant. Die Serie hat jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt eine Comedy-Serie, die man gucken muss, weil die und die Herausstellungsmerkmale hat. Das ist eigentlich gar nicht so. Aber ich finde Chris Meloni unglaublich erheiternd und ich finde die Rolle total cool. Und auch der Sohn ist zwar sehr nerdig und halt total langweiler oder was auch immer.
Naja, typischer Teenager eigentlich. Also ja, so genau, sich genau, selbst findender Teenager.
Nicht zu sehr over the top und nicht zu plakativ, dass er jetzt der totale Loser ist, sondern echt noch okay im Rahmen, zumindest für mein Empfinden. Und die Tochter ist halt auch total typisch Teenie-Tochter. Das gefällt mir total. Und die Mutter, die habe ich mich ja sehr verliebt. Also die finde ich echt cool. Und dann sie im Zusammenspiel mit Chris Meloni, ich weiß nicht, da ist einfach so das Gesamtpaket unglaublich sympathisch. Coole Witze, teilweise dumme Witze, auf sowas stehe ich ja auch total. Und ja, wenn er dann mit seinem Glas Scotch oder was auch immer da steht, also ich finde das toll. Ist jetzt wirklich keine 15 von 10 Sterne Sitcoms, aber das ist wieder eine, die mich sehr anspricht. Und ja, spielt ja Anfang der 90er und ist ja auch mit Voice-Over. Und da hatten wir ja vor einiger Zeit The Goldbergs. Also ihr habt das besprochen, da war ich nicht da. Diese 80er-Comedy-Serie und die fand ich ja total schlecht.
Jetzt und, die Frage, ja. Wer ist da eigentlich dann, du hast, wenn du 4 Folgen gesehen hast schon, es sind am Ende in der ersten Staffel nur 8 Episoden, die in Staffel 1 ausgestrahlt werden oder die es geben wird. Ob es eine zweite Staffel geben wird, ist noch nicht ganz unklar. Aber wer ist dann nun dieser Center Part? Also ist es der Vater oder der Sohn? Wenn du sagst, I suck at girls, lässt ja eigentlich die Vermutung nahe liegen, dass es eher um den Sohn geht, also den Vater. Aber Pilot ist schon dominant der Vater, ne?
Ja, ja, klar. Also eigentlich ist der Surviving Jack, dass der Sohn versucht, den Vater zu überleben. Aber eben Jack ist der Vater im Titel, also eigentlich beide und natürlich die Beziehung zwischen beiden und
aber ja, eigentlich,
also eigentlich beide, es geht eigentlich zwischen beiden.
Aber eigentlich ist auch doch der Sohn selbst auch der Erzähler gleichzeitig, weil du hast ja,
genau.
Aus dem Off immer wieder, klingt halt die Stimme des erwachsenen Sohns halt und deswegen war für meine Begriffe halt die Hauptfigur der Sohn und der Vater halt sozusagen sein Gegenpart, sozusagen sein Gegenspieler im gewissen Sinn. Also man kann sie beide schon als Hauptfiguren bezeichnen, aber in meinen Augen ist halt der Sohn im Vordergrund. Es geht sozusagen um seine Jugend, um sein Leben.
Okay. Genau, wir sehen ja dann auch, wenn er Mädels datet und auch wenn der Vater ihm Tipps gibt, die dann tatsächlich funktionieren.
Das ist im Piloten so geil, ja. Hast du sie geküsst? Und der so, yes. Und hat sie auch in den Arsch gekrapscht. Und der Vater so, das kann dir keiner mehr nehmen.
Genau. Aber allgemein, es gibt sehr viele coole Zitate, also Dialoge einfach nur in der
One-Liner,
Serie.
One-Liner, so, ja.
One-Liner, wo ich einfach nur dachte, so köstlich, genial, super, mehr davon.
Ja. Yeah.
Also die Serie aus meiner Sicht war eigentlich ganz ordentlich, hat aber immer wieder so Höhen gehabt, so Spitzen, die halt einfach nur so kurze Momente, kurze Szenen halt, die einfach für
die dann herausragend krass, waren, ja.
Genau, für krasse Erhaltung halt gesorgt haben, also wo ich echt lachen musste laut. Und das ist bei mir eigentlich relativ selten. Ich bin mehr so einer, der Comedy-Serien zwar gerne schaut, aber selten mal laut auflacht. Und die habe ich halt des Öfteren gemacht und deswegen ist es in meinen Augen eine gute Serie, die ich aber halt noch ein bisschen in Zukunft ein bisschen schauen werde und nicht ganz sicher bin, ob sie wirklich halt über längere Zeit positiv dann, also ob sie wirklich so gut ist, wie ich es mir jetzt erhoffe.
Wie gesagt, werden nur 8 Folgen sein. Also Anne-Marie, ich und Jeff finden die schon nicht schlecht, aber Erik schlägt ein bisschen aus der Art. Erstmal musst du mir erklären, du hast in dem Dokument, was dir ein bisschen erklären musst, Fremdschämen. Was ist für dich Fremdschämen gewesen beim Piloten?
Fremdschämen, wenn die Witze nicht zünden. Also manche haben bei mir nicht gezündet. Die
dann nur wenn was so nicht witzig was ist. Ich bin manchmal auch nicht witzig, deswegen bin ich doch nicht Fremdschämer.
Wo dann, ich schäme mich bei dir sehr oft hier. Ich lass das gut. Nee, aber da, wenn halt die Witze nicht zünden, wenn ich genau merke, oh, jetzt wollten sie hier irgendwas machen, weil du merkst dann bei solchen Comedy-Serien, da lassen sie meistens hinterher immer noch so eine Pause, damit die Leute noch so auslachen können, ja. Also die haben hier Gott sei Dank keine Lacher eingespielt, aber ja, die gedanklichen Lacher haben sie versucht, da eine Pause zu lassen. Und das hat halt oft nicht funktioniert oder bei manchen Stellen nicht funktioniert. Das fand ich halt schon ein bisschen peinlich dann und Fremdschämen und. Aber wie gesagt, ich fand es schon, wie der Jeff auch gesagt hat, bei manchen Situationen dachte ich, oh gut, das war jetzt echt gut oder so und habe mich kaputt gelacht. Ich habe ja auch geschrieben, ich muss da mal weiter gucken, in welche Richtung es weitergeht. Ob es so weitergeht, dass es ja peinlich wird oder ob die guten Sachen dann überwiegen. Es ist ja meistens so, ich habe das ja auch jetzt wieder festgestellt, weil ich ein paar neue Comedy-Serien schon mal angefangen habe mit Schauen, die wir demnächst besprechen. Da ist es häufig so, dass gerade im Pilotfilm wird versucht, irgendwo mal so den gemeinsamen Nenner irgendwie zu erreichen, dass man möglichst eine breite Zielgruppe anspricht. Also möglichst nicht zu sehr zu polarisieren. Und das denke ich mal, das haben sie hier halt auch versucht, so einen Mittelweg zu finden. Wenn sie aber eher so in diese krass humorige Richtung gehen, ja, dann könnte es wieder was für mich sein.
Interessanterweise, da bin ich mir nicht ganz klar, Red Road willst du nicht weiterschauen, hat bei dir eine bessere Bewertung gekriegt als Surviving Jack, da willst du weiterschauen.
Okay. Ja, ich habe ja geschrieben, hat Potenzial. Bei Red Road, ich fand das zwar gut, gute Darsteller, gut gedreht, deswegen meine 6 Punkte, aber
interessiert dich nicht.
Das geht irgendwie fast eine Stunde und das hat mich nicht die Bohne interessiert. Ich fand es zwar gut gemacht, aber es hat mich halt nicht angesprochen. Es gibt halt den Moment, so bei Geschmack, entweder es gefällt einem oder nicht. Und bei Surviving Jack, das geht ja nur 20 Minuten oder so und da kann man auch nochmal eine zweite Folge gucken. Da bin ich immer noch nicht in der Lebenszeit, die ich für Red Road verschwendet habe.
Das mag sein.
Quotenmäßig sieht es ja bei Surviving Jack nicht ganz so gut aus, aber eigentlich relativ miserabel. Sie sind gestartet mit, also Ziel ist ja egal, wie viel Raten und so.
5,2 Millionen. Ja, und das also, ist sehr desaströs ist, für Fox.
Das ist mega, mega schlecht. Vor allem, die laufen ja hinter Idol.
American
was ja
Idol.
Auch total schlecht ist. Und ja, wird immer schlechter. Jetzt mittlerweile sind, glaube ich, 5 Folgen gelaufen. Also ich glaube, die haben Glück, wenn alle 8 Folgen der ersten Staffel gezeigt werden. Und das würde mir sehr leid tun. Vor allem, weil ich weiß, wie nett ich das eigentlich immer finde, wenn Bill Lawrence dann auf Twitter, wir können nachher nochmal über Twitter sprechen, wie er immer wöchentlich Werbung dafür macht und dann sagt, ja, sagt euren Freunden, dass ihr es guckt, sagt 500 Freunden und ihr Nielsen-Familien guckt es bitte auch und dann immer in Klammern, euch gibt es ja eh nicht, weil die ja auch so ein furchtbares Quotenmesssystem haben hier, wie in Deutschland und ja, er ist da auch ziemlich verzweifelt und das würde mir sehr leid tun, aber ich glaube, es geht niemand davon aus, dass es eine zweite Staffel geben wird.
Gut, also Surviving Jack, eine sehr amüsante Sitcom, die zumindest bei 3 im Team wirklich empfohlen wird. Und Erik so, naja, man kann weiter gucken, muss es aber nicht. Gut, dann kommen wir zur nächsten Rubrik, das ist Sonstiges. Da gibt es diesmal nicht ganz so viel, außer dass Anne-Marie ein kleines Statement abgeben will.
Genau, ja, ich möchte gestehen. Ich habe ja schon vor einiger Zeit, als angekündigt wurde, dass Big Bang Theory für 2 volle weitere Staffeln verlängert würde, da habe ich ja gedacht, nee, eigentlich magst du es ja nicht so. Guckst jetzt mal die Staffel noch zu Ende und dann ist gut. Und ich geriet dann so ein bisschen mit Schauen hinterher, dann noch 2 offene Folgen und irgendwie saß ich da, hat allgemein noch ein bisschen was zu gucken, überlegt, welche Serien und da sagt Luise so von der Seite, ich denke, Big Bang wolltest du nicht mehr gucken. Dann bin ich nochmal in mich gegangen für 5 Sekunden und dann habe ich beschlossen, okay, guckst du jetzt nicht weiter. Siehst du, Daniel, so schnell geht das.
Mitten in einer Serie? Aber ich muss ja zugeben, ich habe ja noch nicht mal eine Folge dieser aktuellen Staffel geguckt. Also ich habe noch nicht mal angefangen. Aber ich weiß auch nicht, wenn ich wieder anfange, ob es mich dann reizt. Ich habe jetzt ein paar Serien so, die ich früher ganz gerne geguckt habe, mal angefangen und ich muss sagen, bei ganz wenigen ist es wirklich so, dass ich da gerade weiter gucke. Also es ist so, gerade nicht so der Zug bei mir. Aber ganz wichtige News für alle Männer, die wegen Penny gucken, weil blonde Haare, lange Haare, schöne Haare, die sind jetzt um einiges kürzer, ein wie nennt man das, Anne-Marie, ein Bobschnitt oder so, jedenfalls. Kurze Haare.
Ich weiß nicht, ich muss das mal googeln.
Ja, kurze Haare, neuer Look. Bin ich gespannt. Annemarie, wäre vielleicht doch ein Grund, vielleicht in die erste Folge der nächsten Staffel mal reinzugucken, wie sich diese neue Frisur so macht, weil Frauen interessiert doch das, wenn auch die Serie da nicht mehr.
Nee, eigentlich nicht. Also mich zumindest nicht.
Erik, du hast noch eine brandheiße News, die Penny unmittelbar betrifft.
Das ist aber keine brandheiße News, das war vor ein paar Wochen schon mal. Sie irgendwie mal in einem Interview bekannt gegeben, dass es wohl die beste Entscheidung ihres Lebens war, als sie 18 geworden ist, dass sie sich die Möpse hat richten lassen.
Gut, wissen wir auch Bescheid. Nur. ich wusste es nicht. Ich meine, dass die nicht echt waren, das sieht man schon, aber dass das schon so lange her ist. Ich hätte gedacht, dass das irgendwann schon innerhalb von The Big Bang. Oder sie hat die nochmal ein bisschen aufdrehen lassen.
Kann man das manchmal schwer, wenn man sie nicht nackt sieht. Aber
das ist wohl wahr, Erik. Da kannst dann nur wieder du rumsprechen. Aber nee, du hast sie auch nicht gesehen. Egal.
Also ich habe jetzt mal gegoogelt. Und Promi Flash hat mir gleich mal hier die heißesten Bilder gezeigt. Von ihren Haaren, nicht von ihren Brüsten. Ja, es sieht jetzt besser. Vor allem hat sie jetzt ein besseres Blond. Vorher waren das ja nur so komische blonde, lange Lodeln. Also,
dir gefällt es besser mit kurzen Haaren? Als mit langen?
Ja. Ja. Also hier bei ihr auf jeden Fall, ja.
Gut,
aber sie ist ja sowieso, also die Frau kann ich, war ja schon gefühlt 5-mal verlobt, jetzt hat sie ihren aktuellen Mann nach, weiß ich nicht, 4 Monaten geheiratet, also ich so als Person weiß ich nicht, wie ich die einschätzen soll.
Na gut, dann kommen wir zur nächsten Serie des Podcasts, die wiederum eine britische Miniserie ist. Irgendwie haben wir es mit britischen Miniserien, die ich wie die Katze die Maus angeschleppt habe, weil ich mochte die. Aus zwei Gründen. Zum einen, wie gesagt, hat eine britische Miniserie in der Regel nur relativ wenig Folgen. In dem Fall sind es 4 Folgen, ich glaube 50 Minuten, so um die 50 Minuten. Und es spielen 2 Schauspieler mit, die man vielleicht aus dem ein oder anderen Film kennen oder ein oder anderen Serie kennen würden. Zum einen Peter Mullen, der hat bei Gefährten und Trainspotting mitgespielt. Das ist in dieser Serie die Hauptperson, nämlich der Gangsterboss Richie Beckett und zum anderen Harry Lloyd von Game of Thrones. Da bin ich nicht so sattelfest. Jeff, du hattest gewusst, welchen Charakter er dort gespielt hat oder spielt?
Der hat den Bruder von Daenerys Targaryen, also den, ihren älteren Bruder gespielt, den Namen ist mir jetzt entfallen. Ja, hat seinen Bruder gespielt, der sie halt an Khal Drogo, also Jason Momoa, den wir vorhin bei Red Road hatten, sozusagen in die Heirat gegeben hat. Und ja, der hat ihn halt gespielt.
Okay, also für alle Fans von Game of Thrones, man kann ja da mal reingucken, wenn man das mag. So, worum geht's denn eigentlich? Wie gesagt, Miniserie, relativ kleines Format, nur 4 Episoden, 50 Minuten hat man dann auch relativ schnell durch. Worum dreht sich's? Wir haben einen früher sehr mächtigen Gangsterboss, der mittlerweile in einem sehr idyllischen Städtchen Brighton, glaube ich, lebt. Eröffnungsszene ist ein bisschen verwirrt, beziehungsweise ein bisschen seltsam, denn wir sehen diesen Gangsterboss oder ehemaligen Gangsterboss am Strand stehen und eine Kugel fliegt auf ihn zu. Was wir im Piloten nicht sehen ist, trifft die Kugel ihn, träumt er das nur, liegt der Tote am Strand? Darum soll es aber auch nicht gehen. Vermutlich, so meine Vermutung, es geht um diesen Verfall dieses Gangsterbosses, denn der ist mittlerweile auch gar kein Gangsterboss mehr, obwohl seine Söhne, eben dieser eine Harry Lloyd, der spielt dort so den, ich glaube, der hat so ein bisschen leicht schwulen Touch oder hat eine gewisse Zuneigung zu Männern, zumindest kommt das in diesem einen Nachtclub-Szene so zum Tragen, und einen ein bisschen drogensüchtigen Sohn, der mit Frauen und Drogen am Hut hat und sich plötzlich mit der albanischen Mafia einlässt. Das ist im Prinzip auch noch kein Problem, aber man merkt halt bei dieser Hauptperson, diesem Peter Mullen, der diese Eröffnung feiert, also da wird dieser Pier neu aufgemacht, der Bürgermeister ist da, eine ganz großartige Feier, und er fährt nach Hause und wird auf dem Weg zum Auto erstmal von einem Einradfahrer so angebändelt oder angeschubst, dann steigt er wieder ein, fährt weiter, und an der Kreuzung wird eben dieser Einradfahrer nochmal Gegenstand eines kleinen Problems, denn er hält sich nur so am Auto fest. Daraufhin macht dieser ehemalige Gangsterboss in einem Art Blackout die Türe auf, schlägt ihn zusammen, der Fahrer reißt ihn schnell wieder ins Auto und sie fahren weg. Und man ahnt, irgendwas haut mit diesem Gangsterboss nicht so hin, und man merkt hinten raus in der Serie, dieser Gangsterboss hat so kleinere Aussetzer, denn Das erfährt man so nach und nach. Er hat so kleine Demenzprobleme, beziehungsweise im Piloten vielleicht noch nicht ganz so drastisch, aber man merkt schon, in welche Richtung es geht. Also dieser einstige Gangsterboss hat wieder diese dunklen Momente. Er hat auch seit Jahren wieder einmal zum Alkohol gegriffen und verliert so ein bisschen die Selbstbeherrschung über sich, beziehungsweise hat so Phasen seines Lebens, an die er sich später nicht mehr erinnern kann. Eine ganz krasse Szene ist dann auch, ich hatte es gerade angesprochen, einer der Söhne oder beide Söhne lassen sich mit der albanischen Mafia ein, wollen quasi am Drogen- und Mädchenhandel verdienen, wohingegen der Vater und auch die Mutter eher so mittlerweile die weiße Weste haben, gar nichts mehr damit zu tun haben wollen. Die beiden Söhne wickeln aber da ein Geschäft ein oder versuchen ein Geschäft anzubändeln, wo sie aber den Segen ihres Vaters brauchen, der ihnen natürlich verwehrt wird. Und plötzlich treffen sich alle drei bei dieser albanischen Mafia, wo sie halt wieder rauskommen wollen. Ausgangspunkt ist aber auch, ne, der Sohn, der sich auf Frauen einlässt und mit Drogen einiges am Hut hat, findet nämlich plötzlich einige Teile einer Frau im Bett, wo man am Anfang wirklich nur sieht, okay, es ist der Kopf, die Hände, die schlägt die Decke zurück und der ganze Korpus fehlt. Also sehr brachial, sehr brutal gemacht, also typisch so dieses Bild, was man vielleicht von der Mafia hat, die einem dann plötzlich so einen Pferdekopf im Bett liegen lässt. Extrem cool gemacht. Dann schwenkt zu dieser albanischen Mafia, die auf irgendeinem Bauernhof lebt, wo man, jetzt will ich keinem zu nahe treten, so ein bisschen so dieses Sinti- und Roma-Feeling, also sehr, sehr einfach, sehr, ja, nach außen nicht besonders attraktiv lebt und eigentlich nur eins hat, wo man sich die ganze Zeit fragt, wenn die so viel Geld mit Drogen verdienen und so viel mit Menschenhandel und mit Frauen, warum leben sie denn dann, wie sie leben, weil das ist so ein Bauernhof und genauso sieht's auch aus, alles ein bisschen runtergekommen, ein bisschen verlottert. Und dort versuchen sie halt mit dem Oberhaupt der albanischen Mafia im Einklang irgendwie eine Regelung zu finden und dort hat unser Richie, unser älterer Herr, einen Aussetzer der nicht ganz schönen Art, denn er wird dann plötzlich, obwohl so eine Einigung zwischen den Parteien plötzlich im Raum steht, sehr brachial gegenüber dem Oberhaupt, sie entführen ihn kurzfristig noch und fliehen wieder. Das alles kulminiert dann quasi im Pilot natürlich auch darin, dass die albanische Mafia zurückschlägt und quasi das Hauptquartier, ein Hotel unseres ehemaligen Gangsterboss in Brand setzen und dann ist dann auch schon mal Schluss. Ich finde eine sehr, sehr spannende Serie, die halt auch wieder dieses Konflikt zeigt. Also Konflikt zeigt, auf der einen Seite haben wir diesen ehemaligen Gangsterboss, der eigentlich schon fast im Reinen mit sich selbst war und seinen Ruhestand genießen wollte, quasi etabliertes und respektiertes Teammitglied der Gesellschaft wird, also quasi auch Geld in die Kommune steckt, dort den Aufbau macht, so Ideen hat und dann plötzlich aber durch die Söhne wieder quasi in seine ehemalige Vergangenheit gezogen wird. Das ist auch so ein Punkt, man hat immer mal so kleinere Punkte, da gibt es noch irgendwie eine Frau, eine Tochter in seinem Leben, mit der irgendwas wahrscheinlich passiert sein muss oder eine Frauenfigur, an die er sich immer mal erinnert, immer mal so Lichtblicke hat und ich finde es hervorragend von Peter Molland gespielt, also dieses auf der einen Seite respektabler Geschäftsmann, auf der anderen Seite so ehemaliger Gangsterboss, auf der anderen Seite aber auch schon so leichte Demenzaussetzer, das ist grandios in Szene gesetzt und auch so diese beiden Brüder, die dann noch im Hintergrund mitspielen, die diesen Charakter dieses Menschen eigentlich irgendwie in gewisser Weise widerspiegeln, denn der eine Sohn ist schon ein bisschen feiner angezogen, ein bisschen nobler, ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, also die bessere Seite vielleicht von den beiden und der andere eben dieser Drogensohn mit Frauen und so. Und das entwickelt sich zu einer spannenden, ja, man könnte sagen, Kurzgeschichte, wie sich's entwickelt und gerade mit diesem Anfang, wo man sieht, wie eine Kugel auf diesen ehemaligen Gangsterboss fliegt, möchte man eigentlich wissen, wie sich die ganze Geschichte nun entwickelt, ob er möglicherweise dann einfach nur schweißgebadet aufwacht, ob da irgendwas passiert ist und wie die ganze Sache mit dieser albanischen Mafia gelöst wird. Denn wie es auch so scheint, auch wenn er dann durch sein ehemaliges Gebiet fährt, man sieht halt überall, ja, so diese albanische Mafia irgendwo stehen, die wahrscheinlich dem einen oder anderen Nachtclub ihren Schutz gewährt und das ist schon eine ziemlich spannende Sache. Von mir Daumen hoch, also Kurzgeschichte oder Miniserie mag ich sowieso. 4x50 Minuten ist man dann auch relativ schnell durch. Ich habe bis jetzt nur den Piloten geschafft, werde auf alle Fälle weiterschauen, weil es halt ein spannendes Setting ist. Ich habe es auch im Original geschaut, also vom Ton her, Stimmen grandios. Ich mag dieses, dieser alternde Gangsterboss hat manchmal auch so einen ganz netten Akzent mit im Ton mit drin und das macht irgendwie einen großen Reiz aus und man will wissen, wie es weitergeht. Jeff, wie sieht's bei dir aus? Hat dir The Fear gefallen?
Ja, bin da auch irgendwie ein bisschen zwiespältig, weil die Serie hat mir eigentlich von vom Tempo her, vom Rhythmus her, von den Bildern her, besonders die Bilder und auch die Schauspieler gut gefallen. Aber irgendwie, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, es hat mich irgendwas entweder gestört oder nicht so ganz mitgerissen. Ich mag zwar immer wieder so Gangster, Mafia-Stories und auch halt, dass dieser ja, Gangster-Boss so ein bisschen ein kaputter Mann ist, der sozusagen am Ende seines Lebens, aber in seinem hohen Alter nochmal ein bisschen so in die Scheiße reingerät durch die ganze albanische Mafia-Sache und dann gleichzeitig mit diesem Aussetzer, mit dieser vielleicht Demenz oder was auch immer es im Endeffekt ist, keine Ahnung, er hat mir auch so Recherche während der Pilotfolge. Habe auch nur die Pilotfolge gesehen, deswegen kann ich nicht mehr, kann ich dazu nur was sagen. Das lässt die Person oder den Menschen auch menschlich wirken und nicht so über Gangster, Megamind, über alles stehenden Typen, wie es halt oft in Filmen der Fall ist. Hier ist wirklich ein Mensch, der auch in gewissem Sinne ein Familienmensch ist. Naja, vielleicht ein bisschen anders, als wir es kennen, aber trotzdem ist er ein Familienmensch. Und das hat mir schon irgendwie gut gefallen, aber wie gesagt, es ist irgendwas, wo ich ein bisschen so am Zweifeln bin und nicht so ganz sicher bin, wie, was, wo. Das Ende, muss ich sagen, hat mich echt so nochmal mitgerissen. Die Schlussszene, wo er halt dann so ein bisschen, ich will nicht zu viel verraten, aber das hat mir auch Lust auf mehr gemacht. Werde ich auch definitiv, wenn ich die Zeit finde, die restliche Serie schauen, weil die hat ja nur 4 Folgen. Und das heißt, da ist man auch genauso wie bei Red Road, wenn man dann relativ schnell durch. Und bin mal gespannt, wie es weitergeht, weil, wie gesagt, Schauspieler überzeugt, Charaktere, also die Charaktere selbst auch gut und bin gespannt.
Das ist halt das Spannende irgendwie an dieser Serie, was ich zumindest finde, dass eben dieser Gangsterboss eben, wie du schon sagtest, nicht so eine Überfigur ist, so à la Pate, weißt du, kann alles, ist unbesiegbar, wird auch von irgendwelchen Leibwächtern permanent bewacht, sondern der geht auch. Also das ist halt ein bisschen seltsamer, mit seinen Söhnen allein dorthin zu diesen Albanern und verhandelt da erstmal und man merkt auch, man fragt sich die ganze Zeit, warum die Albaner nicht da quasi in dem Moment kurzen Prozess machen, aber irgendwas muss diese Figur noch ausstrahlen, irgendwelches Machtpotenzial haben und man merkt aber auch, dass diese Figur eben trotzdem verletzlich ist und unangreifbar ist und sein Leben quasi an diesem Punkt anfängt auch irgendwie auseinander zu bröckeln und zu zerbrechen und dann eben, eben so eine Wendung hat, die er an dieser Stelle eigentlich nicht erwartet hatte.
Was ich auch ganz schön fand, ist die Szene, wo er, das ist so kurz nach der Mitte der Serie, glaube ich, oder fast zu Ende, wo er zu seiner Frau geht, die schlafen in einem getrennten Zimmern und geht halt zu seiner Frau hin und meint, glaube ich, dass er kuscheln will oder also cuddeln oder sowas.
Ja, genau, der wollte nur kuscheln, genau. Also die leben auch getrennt, ne? Oder er hat sie nicht zurückgeholt wegen dieser albanischen Mafia, sagt, hier bleib im Haus, es ist sicherer. Und dann merkt
man. Genau, weiß ich nicht, aber einfach nur dieses, dass er hingeht zu ihr, weil er hat halt, das wird halt klar in ihrem Gespräch, dass er halt seine Affären hat und sie auch irgendwie ihren Liebhaber hat oder sowas, irgendwie so ein Künstlertyp, den sie halt dann immer wieder ein bisschen, mit dem halt was hat. Und dass er dann zu ihr hingeht und einfach nur kuscheln will. Das fand ich irgendwie so, das zeigt halt wiederum, wie gesagt, dieses Menschliche an ihm. Er braucht halt irgendwie dann in dem Punkt Nähe zu seiner Frau, zu Menschen einfach. Er braucht ein bisschen Menschenkontakt, weil er sich auch, glaube ich, einfach so einsam fühlt in dieser Machtspitze sozusagen. Weil er ist ja halt trotzdem ein mächtiger Mann. Er hat Einfluss, er hat Kontakte, er hat Geld. Und das fand ich einfach eine sehr interessante und auch intensive Szene.
Ich glaube auch, das ist auch der Grund wahrscheinlich, eben weil dieses menschliche Drama so gut dargestellt wird, dass diese Serie zumindest in Briten, also in Großbritannien, ich glaube 5 Awards abgesahnt hat und auch für 2 weitere nominiert worden ist. Also da ist schon einiges Potenzial. So, jetzt Counterpart mal. Erik, dir hat die Serie nun überhaupt nicht gefallen. Was sind für dich so die Schwächen gewesen, wo du sagst, nee, damit kannst du nicht leben?
Also, wir haben es zu zweit geschaut, denn das lief irgendwann mal auf ZDF Neo und da hatte ich es auch sowieso mal aufgenommen gehabt und genau, weil das dann auf Deutsch war, konnte ich das mal mit meiner Freundin zusammen gucken. Und wir teilen beide ungefähr die Einschätzung. Also erstmal für mich die Frage, ihr bezeichnet den immer als Gangsterboss. Ich sehe den nicht als Gangsterboss, der ist halt jetzt so ein Projektentwickler. Der hat vielleicht früher mal, steckte der in irgendwelchen zwielichtigen Geschäften, ist aber jetzt doch ein angesehener, in Anführungszeichen, Bürger der Gesellschaft. Also zumindest dadurch, dass er halt mit seinen früheren Geschichten irgendwie zu Geld gekommen ist. Aber jetzt macht er halt ganz reguläre Projekte und spendet auch für irgendwelche, für die Peer-Erneuerung in Brighton und macht da Handshake mit Politikern und so weiter. Also als Gangsterboss würde ich den jetzt nicht bezeichnen. Und wahrscheinlich dadurch, dass er vielleicht doch noch so einen gewissen Ruf hat und eben auch Geld und Einfluss, dadurch ist es halt so, dass die Gangster den natürlich auch kennen, ne? Und was ich halt, ja, ich mir war halt irgendwie überhaupt nicht diese Motivation klar, ja, also wo kommt das jetzt her mit seinen Söhnen da, mit den Albanern und wieso er da nicht einfach mal ein Machtwort spricht oder irgendwas, also das war jetzt für mich nicht so, dass er da so einschlittert in irgendeine Geschichte, wo er sich eigentlich nicht hätte draus befreien können auf Basis von seiner Erfahrung. Also er wird ja so dargestellt als so ein ganz Erfahrener und das war mir alles so nebulös. Dann ist es auch so, einerseits die Geschichte ist ja schon ein bisschen spannend und interessant erzählt, aber dann war es zum Beispiel so ein Thema, meine Freundin haben dann wirklich diese etwas krassen Szenen dann zu sehr aufgestoßen. Also die fand das dann gar nicht so toll. Also Stichwort hier die Leiche im Bett, sag ich nur. Oder wie der den dann plötzlich zusammenschlägt, da diesen Einradfahrer. Und irgendwie wird auch innerhalb dieses Pilotfilms viel zu wenig erklärt und verraten. Und es wird nicht so dargestellt, dass es einen sehr neugierig macht, dass man jetzt wissen will, was es damit.
Aber ich glaube, das ist genau das, naja, nicht das Problem, aber das ist ja halt eine Miniserie auf der einen Seite, das heißt also, ich habe zwangsläufig da Momente, wo ich sagen muss, ich muss mich halt zurücknehmen und erzähl's an, aber wo ich dir recht geben muss, diese explosive Gewalt, die ist ja an mehreren Stellen im Piloten definitiv vorhanden, also wo man dann wirklich so aus dem Nichts heraus plötzlich ihn explodieren sieht und er kann sich später auch eben an nichts mehr erinnern, also es gibt dann auch so ein Gespräch mit einem seiner Söhne, dem eben bei Game of Thrones mitgespielt hat, und er fragt ihn so, warum und weshalb und warum hast du das gemacht und man merkt so, er zögert und antwortet nicht und ist sich aber trotzdem auch bewusst, dass er eben da Lücken hat und wird dann wahrscheinlich auch irgendwann demnächst noch irgendwie, keine Ahnung, bei einem Arzt Hilfe suchen, also das fand ich halt so spannend, also ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt dieser Serie ist eben dieser Gangsterboss Richie Beckett, der ja sich eben zur Ruhe gesetzt hat und nun aber trotzdem von seiner Vergangenheit wieder eingeholt wird. Aber deiner Freundin hat es nicht gefallen, also für Frauen, dann würdest du sagen, eher Daumen runter. Nee, ich meine jetzt also von der Gewalt her, oder war das, war Gewalt? Nee,
halt, also die fand jetzt auch, das mit dem Kuscheln fand sie auch ganz lustig und halt diese, insgesamt ist das schon ganz, ganz interessant erzählt, aber dann halt, also für sie war das dann halt nichts mit diesen explosiven Gewaltszenen oder eklige Sachen, die dann gezeigt wurden, das hat dann irgendwie nicht so reingepasst in das ganze Ding.
Ich fand, die Gewaltsachen waren für meinen Geschmack halt irgendwie so eine Art, auch ein Stilmittel.
Und auch, ja, einfach, für mich auch.
Ein Kontrastding. Genau. Halt dieses ruhige Normale, weil er ist eigentlich ein sehr kontrollierter Mensch im Alltag, habe ich das Gefühl, also speziell zu Anfang, wo das Ganze mit der Mafia noch gar nicht ist, wird ja sehr gefasst, sehr konzentriert, sehr abgeklärt. Und dann halt diese Ausbrüche, die halt irgendwie ein bisschen so diese Gegensätze halt darstellen sollen, fand ich in dem Sinn halt passend. Sie haben halt für meine Begriffe halt gepasst in den ganzen Kontext der Serie. Und auch die Szene halt mit der Frau im Bett, das war halt, ich glaube, Daniel, du hast es schon so gesagt gehabt, also wie ein bisschen wie bei dem Paten mit dem Kopf des Pferdes im Bett. Das hat halt ein bisschen so diese Referenz gehabt, dieses Zitat sozusagen aus dem Paten, was ich ganz cool fand im Endeffekt. Es ist zwar visuell für jemanden, der vielleicht nicht gewohnt ist, fiktive Gewalt zu sehen, vielleicht ein bisschen krass, aber ich fand es jetzt eigentlich der Serie, der Thematik angemessen.
Ja, na gut, ich muss dazu sagen, dass ich, wir haben das auch auf Deutsch geschaut halt, also normalerweise im Original wertet das ja immer noch ein bisschen auf und vielleicht hätte ich es im Original gucken sollen, aber ich werde es mir jetzt nicht mehr antun, da weiter zu gucken. Ihr könnt es mir ja sagen, ob das noch irgendwie richtig gut wird oder so.
Ich werde auf alle Fälle zu Ende gucken und wenn ich es dann geguckt habe, werde ich es nochmal sagen. Und aber du hast schon recht, also mir geht das ganz häufig so, dass man, auch wenn man gerade auf einer DVD hat und wenn man die in Deutschland kauft, dann spielt die halt zuerst den deutschen Ton an und wenn man nicht gleich wegdrückt oder nicht gleich umstellt, dann labern die erst eine Weile und man hat so das Gefühl irgendwie, allein schon deutsche Tonspur stört mich dann so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es in dem Fall synchronisiert war, habe ich nicht mir nicht angeguckt, aber ja, im Original finde ich es stimmig, passt sprachlich, wie auch bildlich und ist einfach toll gemacht und ich werde es mir auf alle Fälle zu Ende angucken. Wie gesagt, ist ja auch bloß eine kleine Miniserie von Channel 4 produziert, 4 Folgen, kann man dann auch schnell am Stück durchgucken. Gut, dann war es das auch mit der letzten Serie, The Fear. für alle Fans, aber...
Ich meine Meinung gefragt, ob ich Flash gucken will.
Naja, du hast doch nicht gesehen.
Werde ich jetzt hier ganz gedisst.
Ja, nee, Annemarie, hat es dich angesprochen von dem, was wir jetzt gesagt haben?
Ich muss mal ganz kurz fragen, in welcher Zeit spielt das? Spielt das heute?
Ja, jetzt Zeit.
Ja, gut, also nicht.
Wir fahren so einen neuesten Mercedes, so.
Also, hätte es sein können, Anfang 19. Jahrhundert oder irgendwie also, so.
Die Serie ist aus dem Jahr 2012, ist glaube ich die original erste Ausstrahlung gewesen.
Alles ja. 2000 ist für mich heute.
So, albanische, so Salat, albanische Salatpflücker-Mafia, interessiert dich das?
Jetzt eigentlich nicht so. Wie ist das denn? Hat das dann pro Volker einen Schwerpunkt oder was, worauf er sich dann konzentriert oder
also
läuft das einfach weiter?
Also davon mal abgesehen, dass wir alle nur den Piloten gesehen haben.
Ja, es fällt mir gerade in dem Moment, wo ich das gefragt habe, fällt mir das auch rein, Entschuldigung.
Der Dreh- und Angelpunkt ist wirklich eben diese Figur, der Gangsterboss Richie Beckett, der im Vordergrund steht halt dieser geistige Verfall, also seine Macht, die bröckelt, genau, wie er quasi immer unkontrollierter quasi explosionsartig eben Gewalt ausübt und dann nicht weiß, dass er das gemacht hat oder was er gemacht hat. Und ja, das ist so dieser Punkt, also der Verfall eines ehemaligen Gangsterboss, der eigentlich zur Ruhe setzen wollte.
Ja, also an sich finde ich das eine sehr spannende Idee.
Lief bei ZDF Neo, wie Erik schon recht zutreffend gesagt hatte.
Ja, genau, das lief, glaube ich, mit Ripper Street da irgendwie Anfang des Jahres, kann ich mich auch erinnern, da kam mir das so bekannt vor, auch als du das ins Dokument geschrieben hast. Ja, also eine nette Idee, wo ich sagen würde, okay, würde ich es jetzt hier für einen Podcast, hätte ich jetzt Zeit gehabt, hätte ich das auch geguckt, aber ich glaube jetzt extra anschauen würde ich jetzt nicht. Also ihr sagt ja alles nett und alles.
Wir sagen zweimal Daumen hoch, einmal Daumen runter.
Jeff und Daniel, genau, ihr habt das ja jetzt schon gelobt, aber jetzt, so wie er es erzählt hat, da kam jetzt für mich nicht so der große Funke, wo ich gedacht habe, Mensch, das muss ich gucken. So ist es jetzt nicht. Also wenn ich alles ausgeguckt habe, dann vielleicht, aber eine nette Idee.
Dann aber jetzt, nach The Fear, Surviving Jack, Red Road, das Ende, außer Annemarie hat noch was?
Lass mich überlegen, nein.
Gut. Dann soll es das auch für diesmal gewesen sein. Ja, und da bleibt uns bloß noch eins, uns zu verabschieden. Beim nächsten Mal, wir hatten es ja schon angedeutet, Annemarie wird diesmal nicht dabei sein. Aber Jeff, du wirst wieder dabei sein.
Ja, werde ich.
Herrenrunde, Annemarie hat diesmal wieder, ich weiß auch nicht warum dauernd, aber handverlesene Serien ausgepickt, die wir dann Annemarie zu verdanken haben. Beziehungsweise eine habe ich reingeschrieben und die anderen beiden.
Ich habe zwei schon gesehen, die sind gar nicht mal schlecht.
Wollen wir kurz einen Ausblick anteasern, welche nicht schlecht sind?
Geht um Nerd-Serien, sagen wir so.
Gut, also.
Hey. Yeah. Und Scully ist auch irgendwo dabei.
Blöde Frage, Mann, braucht die wieder Geld oder warum taucht die jetzt wieder öfter in irgendwelchen Serien auf? Hat ich da einer was?
Eine Schauspielerin
ist. Ach so, naja, weil sie Spaß im Tauschspiel hat. Ich weiß, nee, aber so grundsätzlich, ja. Gefühlt. Hat
die schon immer irgendwo was?
Nö, ich dachte irgendwie so, aber, gefühlt waren 20 Jahre Pause, aber.
Ich habe doch noch was zur Empfehlung für alle Akt X. Fans und Shipper, Gillian Anderson ist ja schon länger bei Twitter und David Duchovny hat das jetzt auch mal vor einigen Wochen gefunden und die beiden schreiben sich jetzt immer ganz süße Nachrichten und ich habe hier eine Mitbewohnerin sitzen, die dann immer vor fast von der Couch fällt, wenn da wieder die beiden was schreiben. Also wer nichts geguckt hat, folgt mal Gillian Anderson und David Duchovny auf Twitter.
Da hatte ich letztens einen interessanten Artikel gelesen, genau zu diesem Thema, warum denn so eine Leute sich dann quasi auf Twitter unterhalten, obwohl sie ohne weiteres einfach anrufen könnten. Also ein Schrei,
ja, und die Fans zu
Schrei nach Publicity.
Ja, na klar, und ist doch schön.
Ja.
Ist doch ein toller Nebeneffekt. Da fällt mir übrigens ein, ja, das wollte ich noch sagen, sehr gut.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Apropos Twitter und Schauspieler und alles. Zumindest in meiner Zeit, ich folge ja recht vielen amerikanischen Schauspielern, gerade Darstellern aus Serien, die Show. Also das mit diesen Live-Tweeten, während die aktuelle Folge läuft, das nimmt in letzter Zeit total überhand. Und das nervt mich ja so dermaßen. Und dann machen sie ja teilweise, East Coast, are you ready? Dann wird eine halbe Stunde oder 40 Minuten das kommentiert. Und dann, ja, West Coast, jetzt seid ihr. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Und dann lese ich früh in der Bahn meine Timeline und muss total viel überscrollen. Also ich finde das nicht mehr schön. Also das machen jetzt ganz, ganz viele.
Facebook ist das auch noch schlimmer teilweise. Also ich habe ja verschiedene Serien geliked, die ich mal angefangen habe zu schauen irgendwie. Und die, da habe ich dann nicht weitergeschaut und die posten dann, ja, habt ihr die Folge gestern gesehen und war ja krass und spoilern da übelst weg und das ist bei mir irgendwie noch zwei Staffeln entfernt, die Folge, ja, oder so. Oh Gott. Das ist echt, also da habe ich jetzt schon alle wieder unfollowed da auf Facebook, diese ganzen Serien, die sowas machen.
Ja, also ganz schlimm ist auch, wer Shonda Rhimes folgt, die ja Grey's Anatomy und Scandal lief jetzt übrigens das Staffelfinale und also das ja, setzt ja, ich weiß nicht, 200 Tweets oder retweetet von irgendwelchen verrückten Fans und die ganzen Schauspieler, die da alle mitmachen, also das ist für mich zu viel, also das. Aber wer das mag, kann ich vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, aber es gibt auch Lichtblicke, also ich folge nicht vielen auf Twitter, unter anderem einer Schauspielerin von Baby Daddy, nämlich die ja Chelsea Kane, also der weiblichen Hauptrolle sozusagen. Und die ist mittlerweile oder ist gerade in London, Anne-Marie, und postet da die ein oder anderen schönen Bilder von London und bekommt direkt Lust, nochmal hinzugehen. London ist immer eine Reise wert.
Apropos London, am 5. Mai geht's los, 24.
Ja.
Neue Staffel.
Yay. Sehr gut. Gespannt.
Ja.
Werden wir sicherlich aber auch nochmal thematisieren dann.
Na, Jeff, hast du die anderen nachgeholt? Wir hatten das doch letztens als Thema.
Welche jetzt? Du meinst 24.
Ja. Die anderen Staffeln.
Ich habe jetzt vor kurzem angefangen, wieder Battlestar Galactica zu schauen. Jetzt bin ich erstmal da.
Jetzt guck erstmal 24 hier.
Ja, Battlestar Galactica ist auch geil. Erste Staffel ist auf alle Fälle super und den Rest muss man auch nochmal gucken. Ja.
Aber ganz kurz, noch was Sachen zu Twitter. Den einzigen Schauspieler, den ich wirklich aktiv in einer Zeit gefolgt bin, den Job mochte, also von seinen Tweets her, war Ricky Gervais. Kennt ihr den?
Natürlich.
Ja, ich finde den super, den Jungen.
Gut, dann soll es das auch gewesen sein.
Weil wir gerade über Twitter gesprochen haben, fiel mir ein, ich habe heute auf Twitter gelesen, dass die zweite Staffel von Drunk History auf Comedy Central am 1. Juli starten wird, also in den USA.
Ja, fanden wir, also ich fand es nicht so, Alex fand es glaube ich ganz gut, aber nee, der fand es nicht so gut, weil der hatte nur den einen Schauspieler gesehen und war dann ein bisschen überrascht, dass das was ganz anderes ist.
Ja, aber vielleicht haben wir mit unserer Besprechung jemand angefixt, der sehnsüchtig auf neue Folgen wartet und muss er nur noch 2 Monate warten.
Das stimmt.
Oder sie, oder die alle.
So, jetzt nochmal eine Sache. Jeff, wo kann man dich denn sonst noch hören und finden?
Mich kann man aktuell beim Radio, Internetradiosender MMORPG Radio hören, und zwar in der Sendung Serientäter. Die mache ich zusammen mit dem sehr geschätzten Erik und da reden wir halt jede Woche, jeden Donnerstagabend ab 20 Uhr, ne? So war es
ja. Ja, 20 Uhr. Je nachdem, wann die Technik läuft.
Ja, da reden wir halt über Serien und Filme. Also Eriks Teil ist Filme größtenteils und
alles live. Serien. Alles live,
alles und uncut.
Und ihr das könnt müsst ihr wissen, nur live.
Ja, nur live. Musik, mit unserer Musik, genau. Wir gerne hören.
Ja. Ganz abgefahrene Sachen dabei. Und ihr könnt live sogar euch melden, entweder über Skype uns reinschalten und sagen, dass wir, oder Chat gibt's auch immer.
Ja, und dann könnt ihr auch Musikwünsche äußern oder sonst was, Vorschläge.
Können wir uns damit verlinken.
Natürlich, nochmal. So, nun kommen wir aber zum Ende, endgültig Schluss. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net
Der spielt jetzt übrigens an diesem Donnerstag, startet der neue Muppets-Film. Ist ja der 1. Mai, da könnt ihr alle reingehen, ist ja ein freier Tag. Spielt da auch mit ganz großartiger Rolle.
Ja.
Am 1. Mai und der Podcast erscheint am 2. Mai, Erik.
Das passt ja wie die Faust ins Auge.
Da haben ganz viele Brückentag, da hören die sich morgens unseren Podcast an und gehen nachmittags dann ins Kino.
Genau.